Wenn
Willst du
Ruben
das jetzt
Hennings keine
zu den
Elf-Tore
Punkten?
mehr macht, haben wir ein Problem.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, heute am letzten Tag des Jahres. Ja, und es ist schon das zweite Mal, dass wir jetzt hier versuchen, nochmal einen Blick auf die beiden letzten Spiele und auch auf die Hinrunde zu werfen. Weil zum zweiten Mal, als wir alle zusammen in einem Raum gesessen haben, hatten wir große technische Probleme. Aber ich denke mal, wir sind alle optimistisch, dass jetzt hier in dem gewohnten Setting, wo wieder alle über das ganze Land verstreut sind, wie es ja irgendwie auch im Grunde unser Markenkern ist als Exil-Podcast, dass alles funktionieren wird.
Bestimmt.
Ganz bestimmt wird es funktionieren. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Ja, und dazu sind wir wieder in der gewohnten Runde, wie immer wie vier. Der Jan in München.
Hallo.
Der Tim in Berlin.
Nee, heute in Düsseldorf.
Ach so, tatsächlich.
Ja.
Ach ja, richtig. Ja.
Aber normalerweise in Berlin, ab morgen wieder in Berlin.
Der Tim aus Berlin auf jeden Fall, heute in Düsseldorf. Das war auf jeden Fall die Macht der Gewohnheit. Und ja, und neben mir hier in Ehrenfeld sitzt der Moritz in Köln-Ehrenfeld.
Hallo.
Ja, fangen wir sofort an, würde ich sagen, mit dem Augsburg-Spiel. Ist ja mittlerweile schon echt ein bisschen her. Die Erinnerungen sind wirklich nur noch marginal. Ja, und dann fangen wir mal direkt mit dem Oliver Fink-Zitat an, das ja relativ große Wellen zumindest für Fortuna-Verhältnisse geschlagen hat,
ja,
als es um die Spielweise ging.
Also Oliver Fink hat ja in dem Spiel gegen Augsburg das Ganze nur von der Bank aus begleitet. Aber man kann ja sagen, nach über 10 Jahren Düsseldorf ist natürlich auch ein Oliver Fink auf der Bank immer wichtig. Ja, wir wollen mal eben hervorheben, dass er jetzt tatsächlich dann im Spiel danach nochmal gespielt hat und damit im ersten und letzten Spiel der letzten 10 Jahre, des letzten Jahrzehnts, auf dem Platz gestanden hat. Damals noch mit so Größen wie Fabian Hergesell, Klaus Costa, wie hieß Herr Earl eigentlich mit Vornamen? Thorsten Earl?
Thomas
Earl.
Tobias. Thorsten eher, oder? Ich glaube nicht, dass der Thomas hieß.
Okay. Auf jeden Fall hat er eine Halbzeit damals gespielt und wurde dann gegen Marco Christ ausgewechselt. Jetzt hat er gegen Augsburg keine Halbzeit gespielt, hat aber im Nachhinein folgende Worte zum Besten gegeben. Und die haben einen als Fortuna-Fan schon wirklich sehr nachdenklich gestimmt. Und zwar sagt er, das war sehr enttäuschend. Es hat nicht viel gepasst bei unserer Leistung. Augsburg hat keine Wunderdinge fabriziert, aber wir haben es nicht geschafft, hinten geordnet herauszuspielen oder vernünftig auf den zweiten Ball zu spielen. Und dann war noch das Spielglück auf der anderen Seite. Das war von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag. Aber und jetzt kommen die Worte, die einem nachdenklich stimmen. Das Problem war, dass wir von hinten herausspielen wollten, aber andere den Plan hatten, auf den zweiten Ball zu spielen. Dann wird das Feld zu groß und es ist schwer, Anspielpartner zu finden. Wir müssen jetzt eine Einheit werden. Die Fans leben uns das vor. Wir müssen zeigen, dass wir alle eine Idee haben, einen Plan. Also so ein bisschen Ideenlosigkeit, Planlosigkeit, die wir ja auch über die Wochen immer mal wieder, sag ich mal, vermutet haben, wird jetzt vom Kapitän angesprochen. Und da ist dem einen oder anderen wahrscheinlich eingefallen, dass vielleicht in der Winterpause auch auf der Trainerposition nochmal Bewegung hineinkommen muss, in dem Moment.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so intendiert ist von Fink.
Genau.
Aber auch, also es wirkt ja, wie er das sagt, halt so. Ja, die auf dem Platz stehen, die einen hatten den Plan und die anderen, die auf dem Platz stehen, hatten den anderen Plan. Ja. Aber ohne, man fragt sich ja, ja, das kann ja sein, dass man irgendwann mal verschiedene Pläne hat, aber wenn man auf das Spielfeld tritt, müsste ja der Trainer vorher gesagt haben, was der eine Plan ist, den man verfolgt.
Ja.
Sehr viele Optionen. Es gibt bestimmt auch noch Spieler, die hatten noch ganz andere Pläne im Hinterkopf mal irgendwann im Laufe der Saison. Aber ja, man kann da schon, also es war ja eh schon so durch die Spiele vorher, dass, dass Funkel und durch die ganze Vertragssituation natürlich auch mal wieder, dass der Thema wurde und da musste man schon mal durchatmen. Und sich denken,
ja, ich meine, so generell sind wir ja jetzt auch nicht, also natürlich ist es irgendwie hart, dass das dann auch so ausgesprochen wird, aber ich meine, wir haben ja auch hier immer verzweifelt nach dem Plan der Fortuna gesucht, häufig, und haben uns dann da Sachen zurechtgebogen. Aber meint ihr denn, dass der Fink das an, als Kritik an seinen Mitspielern oder am Trainer gedacht hat? Weil das ist ja eigentlich so, so ein springender Punkt, ne? Also entweder sagt Fink damit, hier die anderen, die den anderen Plan hatten, haben nicht zugehört oder haben es nicht kapiert oder so. Oder er sagt, der Trainer hat uns das nicht vernünftig beigebracht. So. Oder nicht vernünftig. Das ist schon schwierig, oder? Also ich meine, das kommt halt vom Kapitän. Ich weiß halt nicht, ob das gegen die Mannschaft ist oder gegen den Trainer.
Also ich glaube, du warst also eben kurz weg. Ich habe eben gemeint, dass, es, dass er das, glaube ich, gegen die Mitspieler richtet. Mhm. Aber das nicht ohne den Trainer funktionieren kann. Ob er da an den Trainer denkt im Moment, glaube ich gar nicht. Aber am Trainer kommst du halt raus, wenn du den Gedanken weiterspinnst. Ja.
Also ich habe es auf jeden Fall auch als absolute Kritik gegen den Trainer gelesen, so wie es halt formuliert war in dem Moment. Allerdings muss ich sagen, dann so wie Funkel reagiert hat und gerade so wie dann auch die Mannschaft reagiert hat und welche Mannschaft dann gegen Augsburg auch auf dem Platz stand und gegen Union Berlin dann auf dem Platz stand und wie dann die Spielweise war, habe ich es eigentlich dann eher so verstanden, dass es letztendlich eine Kritik gegen die Mitspieler gewesen ist, die da halt irgendwie nicht alle auf derselben Seite halt irgendwie waren und dass es aber einfach auch absolut angekommen ist, einfach weil die Mannschaft eine ganz, ganz starke Reaktion gezeigt hat, fand ich.
Ja, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen. Ja, das ist ja, das wissen wir jetzt, aber in dem Moment war das schon so eher so wegen, wow. Was ist denn da schief?
Absolut.
Wollen wir denn mal,
ob ja, vor allem, gelaufen, wenn man das Spiel gerade gesehen hatte.
Ja.
Genau. Komm, Jan, erzähl du doch mal. Du warst doch im Stadion in Augsburg. Erzähl doch mal von deinem Erlebnis.
Genau, also weil das Setting war ja diesmal irgendwie ein bisschen ein anderes. Also ich weiß nicht, Jan hat im Stadion geschaut, Tim und wir wahrscheinlich irgendwie alle zu Hause vom Stream. Du, Moritz, hast...
ja, in der Bahn.
In der Bahn.
Das also, war aber nicht so schlimm.
Ja, das Setting war, ich bin zu Fuß zum Stadion gelaufen, was eher ungewöhnlich ist in Augsburg, weil das ja so JWD ist. Aber ich arbeite in der Nähe und konnte dann da halt hinlaufen. Ich lebe in München, aber arbeite mittlerweile in Augsburg. Das war ganz angenehm, weil man halt die Massen verpasst hat, konnte halt Bier noch trinken. Es gab dann sehr kleinliche Kontrollen in Augsburg und dann ging man da rein, der Gästeblock war halb gefüllt, 1000 Fortunen waren da, war weniger sogar als halb gefüllt. Ansonsten, ja, so wie man sich das denkt bei so einem Spiel, die Stimmung, okay, aber dann die ersten 10 Minuten des Spiels waren ja auch noch ganz okay, fand ich. Da habe ich gedacht, ja, mal gucken. War ja auch interessant, weil Barkok gespielt hat. Keine Fünferkette, sondern die Viererkette mit 4-4-2. Wir hatten ja eigentlich mit der Fünferkette gerechnet. Die ersten 10 Minuten ging das dann auch, aber dann brach es halt relativ schnell zusammen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wusste man, okay, das geht hier vielleicht ganz, ganz, ganz schief. Dann kam es ja auch so, dass die Mannschaft irgendwie wenig produziert hat. Es gab irgendwie, also das, was Fink da beschreibt, trifft einfach auch genau dieses Gefühl, das man dann halt hatte. Es gab total die schlechte Verbindung zwischen dem defensiven Mittelfeld, der Abwehrreihe und den Vorderen. Morales und Sobotka haben überhaupt nicht zueinander gefunden. Die haben irgendwie parallel auf zwei verschiedenen Plätzen Fußball gespielt, hatte man das Gefühl. Sobotka hat sich auch sehr stark hinter den, immer im Deckungsschatten des Gegners bewegt. Dann kamen da überhaupt keine Pässe nach vorne. Der Zimmermann hat irgendwann in der ersten Halbzeit so einen Sinnlos-Pass gespielt, der halt irgendwie sehr für all das stand, so hat keinen Abnehmer gefunden und drischt ihn dann halt Richtung Sobotka, der aber gedeckt war, quer durch die Mitte, wird abgefangen, klar. Und ja, dann gibt es ja noch sogar die Chance von Eihahn.
Ja.
Diese Kopfballchance. Es gibt jetzt ein Tor, wo man sagt, naja, wenn der den macht, ist der Verlauf ein anderer, aber ich bin mir bei dem Spiel nicht mal so sicher, ob das einfach nicht das 3-1 gewesen, also ob man das dann halt nicht trotzdem dicke aus der Hand gegeben hätte, weil das war schon schlecht. Da passt halt einfach nichts. Und wenn nichts passt, dann gewinnst du das Spiel halt nicht und spielst in der Regel auch nicht unentschieden.
Ja, das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, auch wenn natürlich wirklich es auch einfach absolut symptomatisch ist, dass das Tor halt einfach direkt im Anschluss an diese eine Chance halt fällt, die Eihahn da hat irgendwie in der 30. Minute. Die irgendwie auch genau dann, also die wirklich auch, das wirklich, glaube ich, das erste Mal war, als das Fortuna überhaupt mal irgendwie vernünftig über die Mittellinie gekommen ist in den ersten 30 Minuten, weil man die ersten 30 Minuten eigentlich gar nicht am Augsburger Pressing irgendwie vorbeikam. Dann schafft man es halt einmal ganz kurz, vergibt da diese Chance und steht dann halt irgendwie ein bisschen weiter vorne als halt davor und kassiert dann einfach sofort das 1-0, weil Adams halt einfach auf fast auf Höhe der Mittellinie, der irgendwie 40 Meter vorm Tor halt irgendwie in einem 50-50 Zweikampf halt zockt und ja, Niederlechner lässt ihn da halt irgendwie ziemlich entspannt aussteigen und ja, sorgt dann dafür, dass das 1-0 fällt. Und viel kam dann ja danach irgendwie auch nicht mehr. Also irgendwie das bisschen, was irgendwie Fortuna danach noch an Angriffsversuchen irgendwie entwickelt hat, waren eigentlich immer irgendwelche Bälle auf Erik Tommy, aber auch der war richtig unglücklich an dem Tag. Also ich weiß nicht, wie viele Bälle er verloren hat. Ich habe ja irgendwie mal als Notiz stehen, Tommy beendet jeden Angriff. Also ich glaube, jeder Angriff ging letztendlich immer raus auf seinen linken Flügel und dann war der Ball aber auch wieder weg. Egal, ob er es mit einem Dribbling oder mit einem Pass versucht hat, aber meistens war es ein Dribbling.
Ja, wenn er überhaupt dahin kam. Also es war, ach Gott. Und du hast gesagt, diese Pressing von Augsburg, das war, ich glaube, Augsburg, die waren gut, die waren besser, aber ich glaube, die haben sich nicht völlig überverausgabt für dieses Spiel. Und es wirkte jetzt so, als ob die ja nicht irgendwie alles draufsetzen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen und haben es dann trotzdem sehr, sehr souverän gewonnen. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann halt auch so ein bisschen, es gab so eine Minute, okay, quasi wenn der Gegner jetzt halt pennt und Fortuna so langsam reinkommt und mehr Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten gewinnt, dann kann vielleicht noch was passieren und dann gibt es diese Ecke 2-0 und dann ist eigentlich durch. Null verteidigt von Kownacki, die Ecke, kurzer Pfosten, darf nicht passieren. Und es gab dann immer noch mal so Szenen, wo halt irgendwie man gesagt hat, okay, Apoma und Hekpetay sind halt schnell, aber das verlief dann halt auch relativ im Sand alles.
Ja, also ich fand auch, dass weil der Wechsel zur Pause Apoma für Barkok der zu bringen, der wirklich ein kompletter Totalausfall war, den man wirklich überhaupt nicht sehen konnte, der gar keine Körpersprache hatte, der irgendwie nicht mal richtig in die Zweikämpfe gegangen ist und da wirklich nochmal negativ aufgefallen ist im Gegensatz zum Rest der Mannschaft, fand ich wirklich einen guten Wechsel. Also Nana hat da irgendwie auch stark ausgesehen, wenn das auch nicht dafür gesorgt hat, dass nochmal irgendwie nachhaltig Gefahr entstanden wäre. Richtig ärgerlich natürlich, dass Fortuna dann irgendwie auch diese eine Kopfballchance direkt wieder vom 2-0 hat vor der Ecke, die, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das sogar Tor macht,
Jedwai.
Das Jedwai dann köpft, wo ja, auch direkt in der Aktion davor, wo du nur endlich mal irgendwie einigermaßen nach vorne kommt, weil halt wieder Eihahn eins seiner starken Dribblings aus der Innenverteidigung startet und damit eine Situation auslöst, wo dann halt von der rechten Seite eine Flanke auf Kownacki gekommen, der dann halt irgendwie leicht gestoßen wird. Vielleicht auf Elfmeter entscheiden können kann, aber auf jeden Fall nicht muss. Und ja.
Aber ist das nicht Tag, in der ersten Halbzeit? Stimmt das überhaupt?
Nee, das habe ich mir 58 Minuten aufgeschrieben. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Also das war, ja, das war dann
in, ja, ja, jetzt in der zweiten diese Ecke. Halbzeit. Ja, ja.
Gegenzug ist dann die Ecke, ne? Okay. Kownacki steigt nicht mit hoch, 2-0 und dann kannst du auch nicht endgültig
einen Strich unter dem Tag Kopf machen. Noch, war dann noch bei dieser Chance wahrscheinlich.
Ja, ich denke auch.
Ja, das 3-0, dann halt Zach Steffen, der eigentlich also bis zu diesem Ding, was halt, wo er jetzt auch nicht sagen würde, dass es nicht auf ihn geht, aber war der ja noch so der bisschen Rückhalt, wie man es von ihm gewohnt war, hat viel, also es hätte auch noch früher höher stehen können. Es gab immer noch mal Szenen, wo Augsburg irgendwie in 1:1-Situation gegen Steffen stand. Und der hat es dann halt immer eigentlich in seiner gewohnten Ruhe gemacht und kriegt dann halt dieses 3-0. Gut. Manuel Neuer hat auch immer seinen neuer Bock im Jahr. Vielleicht ist es ganz gut, wenn Sechs Steffen den halt gegen
Spiel raushaut. Sechs Steffen hat seine Böcke jetzt bei diesen aussichtslosen Spielen halt irgendwie. Ne? Also ich glaube auch immer noch, dass der auf eine Vertragsverlängerung bei Fortuna pokert und so. Das hat er ganz geschickt eingestreut und ja. Das, jetzt wird es wieder fehlerfrei.
Mhm. Mhm. Muss er auch, glaube ich. Da kommen wir nachher nochmal zu dem Ausblick auf die, Ja, und dann nach diesem Spiel ist ja eigentlich die Stimmung, also
im Keller.
Ja.
Also, sag mal, während ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir irgendwo, wenn es auf der Fernbedienung einen Knopf gäbe, Winterpause jetzt, ich hätte ihn gedrückt.
Ja, oder halt Sommerpause jetzt, weil dann hatte man ja das Gefühl, ja, okay, die Winterpause kommt und das wird ja, also es war wirklich, ich bin noch nie so fest von diesem Abstieg ausgegangen wie nach diesem Augsburg-Spiel. Ja. Weil sämtliche Ausreden mit, ja, gegen Dortmund, Leipzig, Bayern kann man ja verlieren, ziehen halt nicht. Und die gleichen Gründe, weswegen man halt so hoch gegen Dortmund, Bayern und Leipzig verloren hat, haben halt gegen Augsburg auch gestimmt. Da hat keinerlei Zweikampfbereitschaft, eine Körpersprache, die halt vogelwild war. Augsburg konnte tun und lassen, was sie wollten. Ja. Plus die ganze Diskussion, ja.
Ja, ich fand auch, also irgendwie die Stimmung zwischen den beiden Spielen, ich meine, so viel Zeit war da ja nicht in der englischen Woche. Die war gefühlt schon relativ schlecht, so dass man sich irgendwie, also fast schon lethargisch, dass man sich halt wirklich mit dem Abstieg irgendwie schon so halb abgefunden hatte. Beziehungsweise war das irgendwie bei mir der Fall und auch bei den Leuten, mit denen ich so gesprochen habe. Bisschen so, also ich habe irgendwie so ein bisschen, also es war zumindest nicht so eine starke Negativität zu spüren, sondern glaube ich auch eher so ein Abfinden mit der Situation, wie man das vielleicht wie sonst bei Vereinen ich möchte jetzt hier gar keine Beispiele nennen, aber bei Vereinen, die sich dann halt eher mal selbst zerfleischen in so einer Situation, das hat man nicht gespielt, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass es halt ruhig war. Es war halt negativ, aber ruhig.
Also von wegen, es reicht halt einfach nicht.
Genau.
So kriegen wir halt nicht gebacken.
Das fand ich dann auch wieder ganz positiv halt zu sehen, dass es halt irgendwie schon noch relativ ruhig geblieben ist, so, weil ich glaube, das ist eine Ruhe, daraus kann man auf jeden Fall noch richtig viel ziehen, auch gerade für die Rückrunde. Und ja, letztendlich hat er dann anscheinend auch die Fortuna aus dieser Ruhe halt irgendwie einiges ziehen können und ist dann halt gegen Augsburg dann halt doch ganz, ganz anders aufgetreten und ganz anders als wir es gegen Union, ganz anders als wir halt irgendwie auch erwartet hätten.
Ja, also, sag ich mal, vom Personal als auch von der Einstellung. Ne? Aufstellung und Einstellung ist ja mal ordentlich durchgewirbelt worden und einige haben sich ja auch auf der Tribüne dann wieder gefunden. Ne?
Ja, genau.
Also,
bevor wir jetzt zur Aufstellung
kommen, jetzt überraschend noch mal, oder nicht?
Nochmal kurz, könnt ihr dann auch nochmal kurz erzählen, wo wir das Spiel angeschaut haben. Wir waren ja alle im Stadion zusammen, bis auf Moritz.
Genau. Aber ich habe die fast komplette zweite Hälfte, ich muss gestehen, ich dachte, es hätte schon zur Halbzeit 1-1 gestanden, weil ich irgendwie in der, weiß ich auch nicht, 48. Minute meinen Stream auf dem Handy angemacht habe und da stand es dann gerade 1-1. Aber die zweite Halbzeit habe ich dann bis zum Ende geschaut. Alleine. Ja, im Ruhrgebiet. Ja.
Nö, war eigentlich ein sehr netter Tag. Schön ins Füchschen gegangen, Bier getrunken, mit netten Leuten gesprochen. Und dann war man eigentlich sicher, jetzt fährt man halt zum Spiel und ab jetzt wird's halt scheiße. Das war die allgemeine Stimmung, hatte ich das Gefühl.
Und der Einlass, muss man ja auch sagen, der hat halt auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass man dachte, ja, jetzt zieht sich das so durch, wie man es denkt. Muss man tatsächlich sagen, hat noch so bei den einen noch so gerade, bei uns nicht mehr so ganz, Jan, ne, geklappt, die ersten paar Sekunden sogar noch mitzunehmen vom Spiel. Und ja, dann, nachdem man dann gemerkt hat, auf welches Tor unsere Fortuna spielt, hat man auch relativ schnell gemerkt, dass da mehr Dampf drin war, mehr Wille, direkt in die Zweikämpfe zu kommen und wirklich, sag ich mal, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Also auch die Spieler selber wollten sich, glaube ich, nochmal beweisen und nicht nur dem Publikum.
Das hat ja Funkel auch eingefordert und gesagt, er wird halt die Leute, das war doch vor dem Unionsspiel, wo er meinte, ja,
genau.
Die Leute aufstehen, die ihm genau diese Qualitäten auch hineinbringen werden in das Spiel, was dazu führt, dass die von dir angeführten, nämlich Sobotka und Louis Baker, vielleicht von der Tribüne zugeguckt haben.
Wollen wir da ja, genauso kurz, wie, kurz was sagen wie, zur Aufstellung? Wie Adams halt auch, ne? Also Adams stimmt. Und Tekbetai finde ich halt auch überraschend. Also gerade bei Adams fand ich es sogar vielleicht am allerüberraschtesten. Wie bei Sobotka, glaube ich, kann man vielleicht noch argumentieren, dass er wirklich einen Tag früher Winterpause bekommen hat, weil er einfach noch nicht auf dem Level ist, dass man ihm aber auf jeden Fall, glaube ich, zutraut, dass er das in der Rückrunde wieder erreichen wird, das Level, genau, das er vor seiner Verletzung hatte. Bei den anderen bin ich mir fast etwas unsicher. Also da könnte ich, ne, also gerade bei Baker und mit Abstrichen bei Tekbetai könnte ich mir vorstellen, dass wir die noch viel, viel weniger sehen werden in der Rückrunde als in der Hinrunde sowieso schon. Ohne da jetzt vorgreifen zu wollen. Ich glaube, wir kommen jetzt sicherlich beim Ausblick auf die Rückrunde da nochmal kurz drauf. Aber das waren auf jeden Fall schon alles Personalien, die mich überrascht haben und euch ja auf jeden Fall auch, dass die vier auf der Tribüne saßen und dazu dann zum Beispiel ein Thomas Pledel auf der Bank saß. Und halt auch Kevin ein Kelvin Ofori, was mich auch überrascht hat. Naja.
Na, mich überrascht es nicht. Aber dazu später.
Ja, der Junge überrascht mich auch nicht. Aber das Funkel hier auf die Bank setzt, dass wir hier Kelvin Ofori große Dinge zutrauen.
Ich hätte halt gedacht, vor dem Spiel, okay, Funkel wird jetzt halt zu altbewährtem zurückgehen, wird in der Fünferkette spielen, weil das immer noch die Spiele waren, die am okaysten waren. Es hat aber nicht gemacht, sondern ich will nicht sagen, dass es eine mutige Aufstellung ist, gerade angesichts der Tatsache, dass eben sein Name eventuell auch nicht im positiven Zusammenhang nach dem Augsburg-Spiel fiel, aber wenn das nach hinten losgegangen wäre, wäre sicherlich nochmal das Geraune um ihn deutlicher geworden. Wobei, man kann auch sagen, vielleicht ist das eben auch der Vorteil dieser Ruhe, die Lou angesprochen hat, weil dass Funkel tatsächlich nicht mehr Trainer sein würde im Januar, das habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Also das ist, hätten jetzt 5-0 verlieren müssen gegen Union, aber selbst wenn sie verloren hätten, wäre Funkel wahrscheinlich Trainer geblieben.
Selbst da bin ich mir halt irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob das irgendwie am Ergebnis gehangen hätte, weil irgendwie ich finde schon, wenn man jetzt gegen Union jetzt halt nochmal richtig, richtig schlecht und planlos ausgesehen hätte, hätte es auf jeden Fall schon Argumente für eine Trainerdiskussion gegeben. Aber gerade einfach, weil ja einfach auch Röttgermann gerade so geschwächt ist, weiß ich wirklich nicht, ob man sich das überhaupt hätte leisten können, aus seiner Position raus Funke zu entlassen.
Weiß ich auch nicht, genau.
Ich glaube, man hätte da einfach alleine aus PR-Gründen wahrscheinlich Funke erstmal dran gelassen. Ohne dazu sehr halt die sportliche Situation zu bewerten.
Ja, da wäre so Röttgermanns Populismus quasi wieder zurückgeschlagen, weil er sich nicht leisten kann nach seinen ganzen Ansagen, wie er das jetzt alles managen wird als Großgott. Er wäre halt ja nochmal stark ans Feuer geraten, nachdem er quasi Funkel schon den Vertrag hingelegt hat auf der Jahreshauptversammlung.
Absolut.
Genau den Punkt. Und ich weiß auch nicht, wie gut das für Lutz Pfannenstiel gelaufen wäre. Weil auch ja so ein paar von den Neuzugängen, das wurde ja am Anfang, also zum Sommertransferfenster und so, wurde es ja schon einigermaßen bejubelt. Und es gibt aber doch einige neue, die jetzt einfach nicht das leisten, was hat. Das würde dann auf die sportliche Leitung und auch eben auf den Vorstand nicht gut zurückfallen. Dann
Ja, darüber können wir ja gleich nochmal reden, über die Neuzugänge, aber wir sollten jetzt nochmal aufs Union-Spiel.
Genau, also ich denke auch, also es ist ja dann gut ausgegangen, sodass uns diese Diskussionen erstmal vertagt sind oder hoffentlich komplett erspart bleiben. Aber was ich dann angesprochen hatte, wo wir, als wir dann im Stadion uns organisiert und orientiert hatten, ja so überrascht waren, dass wirklich die Einstellung so war, wie sie, glaube ich, Friedhelm Funkel sehen wollte. Und alledem im Spiel nach vorne, also man hat irgendwie gedacht, wow, das ist echt die beste Halbzeit, die man vielleicht, ich möchte, dass man die Hinrunde da reinnimmt, aber von der und trotz allem muss man ja sagen, ja, ist man am Ende froh, irgendwie dann doch mit dem 1-0 in die Pause zu gehen bei so einer starken Hälfte. Und darüber muss man, glaube ich, reden. Also Einstellung, dass man Union an die Wand gespielt hat.
Ja, also auch. Also irgendwie fast alles an, was man halt irgendwie an Gefährlichkeit irgendwie entwickelt hat, ging ja jetzt auch nicht auf wirkliche spielerische Klasse zurück, sondern vor allen Dingen irgendwie dadurch, dass man halt Zweikämpfe gewonnen hat, dass man Kopfballduelle gewonnen hat und das halt gegen Union, was ja eigentlich eher so deren Markenzeichen ist. Aber dass man halt irgendwie über ein zentrales Mittelfeld mit Fink, Bocek und Morales halt irgendwie nicht ganz, ganz viele Chancen irgendwie aus dem Spiel heraus kreiert, irgendwie da kann man dann ja irgendwie auch ein bisschen mitrechnen. Aber es ist ja auf jeden Fall einfach auch dann richtig gut aufgegangen, gerade wenn man halt schaut, wie das 1-0 fällt, was ja wirklich so ein bisschen der Funkel-Fink-Spielzug bei Design ist, einfach ein langer Ball auf Fink, genau dafür spielt er halt auf dieser verkappten Zehner-Position, er verlängert den Ball
ohne stark, zu faulen, ohne zu faulen.
Völlig ohne faulen. Ohne absolut, faulen. Also völlig ohne jegliche Diskussion ist das natürlich kein Foul. Und ja gut.
Aber grandioser Laufweg dann auch von Hennings. Das ist einfach
auch ein guter Schuss dann.
Der Schuss war auch okay,
ja. Ja. Ja, aber vorher noch, ich meine, was das Tim so ein bisschen andeutet, dass halt, es gab ja immer diese Momente, wo man dachte, boah, jetzt treiben sie den Ball nach vorne über die Außen mit Ampomar und Kovnatski. Und trotzdem schaffen sie es dann halt nicht, daraus total viel Zählbares zu kreieren. Also es war immer so, der Ansatz war da, die Hoffnung war da. Und dann schaffen sie es nicht, den Ball vernünftig in den 16er reinzutragen. Exemplarisch dafür diese Chance, Kovnatski hat den Ball. Fink läuft an ihm, um ihn rum mit Tempo in den 16er rein, Kovnatski spielt nicht den Ball auf Fink in den Lauf, sondern dreht nochmal ein, schießt, der Ball wird geblockt und ich glaube, Ampomar hat dann noch einen zweiten Schuss, aber das steht halt so für einiges, wie man sagt, ja, die kommen halt bis zum 16er und dann wird es problematisch und wenn Hennings den nicht aus 20 Metern in den Winkel schweißt, wären die halt mit 0-0 in die Halbzeit gegangen, was völlig irrwitzig gewesen wäre nach dieser wirklich, wirklich sehr, sehr schönen ersten Halbzeit, dass die hätten sich dann halt nicht dafür belohnen können, beziehungsweise da werden halt, vielleicht können wir das darüber jetzt sehen, nur später, halt, ich glaube, grundlegende Probleme dieser Mannschaft, über die wir auch schon die ganze Saison geredet haben, in der Offensive halt deutlich. Dass, obwohl man den Gegner sich vorgelegt hat, obwohl man in die Zweikämpfe kommt, obwohl halt man auch in das gegnerische Hälfte gut kommt, mit schnellen, guten Zügen, schafft man es nicht, da mehr Zählbares rauszuholen.
Weil man eben auch wieder nicht in den 16er kommt.
Kommt nicht in den 16er. Und das ist halt auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal Ampomar nehmen, ja, und der halt so ein Spieler ist, wo man ja auch, man könnte Monologe halten, vielleicht mache ich das auch gerade hier, warum Ampomar quasi die Fortuna in der Rückrunde alleine in der Liga halten wird, weil er eben mit Tempo halt auch mal einen Spieler lang machen kann. Das Problem ist, wenn er halt einen lang gemacht hat, dann steht er meistens alleine da. Er hat kaum eine Anspielstation, weil auch Fink diese Rolle nicht hat. Also Fink, der als Zehner spielt, kann ja eventuell mit aufrücken, sich dann anbieten, mit Hennings den zweiten Anspieler haben. Dann hast du quasi zwei Optionen oder halt eine dritte Option, wenn du dann nochmal in den Zweikampf gehst. Und Ampomar war halt häufiger gezwungen, nochmal den Zweikampf zu suchen, obwohl er eigentlich schon in einer guten Position war und den hat er dann verloren. weil natürlich auch zwei Zweikämpfe hintereinander, der Innenverteidiger kann sich dann oder der andere Verteidiger kann sich darauf einstellen, wie du auf ihn kommst und dieses Momentum des schnellen Antritts, mit dem du an dem ersten Spieler vorbei bist, ist dann vielleicht auch schon verloren. Und das ist so ein bisschen das, was insgesamt zu bedenken geben muss, wo die Fortuna ja vielleicht darauf reagieren möchte. Aber das war so ein bisschen dieses, Tim hat es gesagt, dieses Gefühl, mit dem man aus dieser ersten Halbzeit rausging, und in der zweiten Halbzeit fing es ja schlechtmöglichst an.
Ja, dann fällt halt direkt dieses 1:1 und man denkt, naja, man denkt halt nochmal über die erste Halbzeit nach, wo hat man da die Chancen liegen gelassen, und irgendwie war man auch eigentlich begeistert davon, dass man 1:0 führt. Und ich meine, es war jetzt Union Berlin. Ich meine, die spielen eine gute Vorrunde, aber die sind am Ende ein direkter Konkurrent. Und wenn man dann nach der Pause direkt dieses 1:1 kassiert und man denkt, ja, jetzt geht das große Flattern los, dann muss ich eigentlich sagen, bis auf ein paar Paraden, die dann ja doch noch Zach Steffen anbringen muss, so komplett auseinandergefallen, wie man das vielleicht befürchten müsste, ist da die Fortuna nicht, aber trotzdem halt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um dieses Tor zu machen. Und da ging mir auf jeden Fall auf der Tribüne schon so ein bisschen durch den Kopf, ob das jetzt nicht kippt, das Spiel. Wie sah das bei euch aus? Habt ihr auch irgendwie kurz die Befürchtung gehabt?
Also ich fand schon, dass es teilweise dann auch wieder so ein bisschen vogelwild war. Also ich fand schon, dass es ein paar so auch immer nicht besonders toll rausgespielte, aber doch immer so Angriffe von Unionern, wo Steffen auf jeden Fall hervorragend hält. Und was immer so chaotische Situationen sind, also völlig ungeordnet auch. Und da fand ich es auch so ein bisschen, also ich fand nicht, dass jetzt Union drückend überlegen war, aber es hätte ja komplett in beide Richtungen gehen können. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie eine Art von großer Souveränität bei Fortuna irgendwie herrscht und die auf ihre Chancen lauern, sondern es war irgendwie so ein bisschen offenes Spiel, habe ich das Gefühl gehabt. So.
Ja, aber dieses Unsortierte, das hat man an einigen Stellen dann doch gedacht. Also da wird irgendwie der Ball hinten aus dem 16er rausgeschlagen, was man ja auch machen sollte und vielleicht nicht probieren, da aus dem eigenen 16er Aufbauspiel zu betreiben. Und dann ist da so eine riesige Lücke. Und von hinten, also da gab es die eine Situation, in der dann Steffen am Ende gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen das ist, gegen auf jeden Fall einen Unioner, der da nachrückt. Ich fand, dass es sehr unsouverän hinten rausgespielt war teilweise. Also man hat einfach gemerkt, dass der Druck von Union nach dem 1:1 dann teilweise doch da war. Und dann, ich weiß gar nicht, denn da so aus dem Strafraum raus, da kommt dann auf jeden Fall Ball Richtung Mittellinie und da ist kein Spieler von Fortuna, der den aufnehmen kann. Und es kommt und daraus resultiert dann fast das 1:2. Ich weiß gar nicht, in welcher Minute das jetzt war, aber auf jeden Fall wackelte die Fortuna schon dann doch bedenklich.
So wie Tims WLAN.
So wie Tims WLAN,
Genau.
Ja, genau, also, so wie wir jetzt den Podcast dann doch wieder auch auf die richtige Bahn bringen werden und die Probleme beheben werden, hat es ja dann irgendwie auch die Fortuna geschafft, dann ja irgendwie doch wieder mehr und mehr Zugriff aufs Spiel zu bekommen und dann ja eigentlich die letzten 30 Minuten die überlegene Mannschaft zu sein und damit ja dann irgendwie auch dieses 2:1 zu erzwingen. Also gerade Ampoma und auch immer wieder Kubnacki haben ja zwar weiter ohne die richtige Durchschlagskraft, aber trotzdem immer wieder über ihre beiden Flügel für Gefahr gesorgt. Es gab dann immer mal wieder so halbe Chancen oder so Situationen, wo man dachte, wenn jetzt hier das eine Dribbling von Ampoma noch klappt, dann ist man da irgendwie vielleicht sogar in einer Überzahl oder einer Gleichzahlsituation im Strafraum. Aber so richtig dazu gekommen ist es dann eigentlich nicht. Es gab eigentlich nur noch diese eine Chance von Hennings, der da mit Kovnatski durch den rechten Halbraum kam, auch auf eine relativ offene Union Berlin-Abwehr zulief, die sich dann da den Ball zugespielt haben. Hennings legt dann halt letztendlich nicht nochmal zurück auf Kovnatski, was eigentlich fast der logische Pass gewesen wäre, sondern versucht es dann selber, auch relativ gut
trotzdem. War schon ein guter Abschluss auch, ja.
Auch richtig stark gehalten. Ja, also da war irgendwie auch so ein bisschen mein Gedanke, dass vielleicht Hennings diesen Abschluss in der letzten Rückrunde nicht gesucht hätte, sondern vielleicht dann eher in der Situation, wo Kovnatski etwas formstärker und er Rune Hennings etwas formschwächer als jetzt gewesen ist, dass er da wahrscheinlich nochmal abgespielt hätte. Hat er jetzt dieses Mal nicht gemacht.
Aber zu Kovnatski, ich habe das Gefühl, dass die Form doch besser wird gerade, oder? Also ich fand, er hat schon viele, also auch wenn die Abschlüsse dann nicht geklappt haben, es gab ja auch einen Abschluss aus dem 16er, glaube ich, der dann geblockt wurde und so. Aber ich fand schon, dass das irgendwie schon trotzdem auch ein bisschen selbstbewusster gewirkt hat und auch irgendwie, also da bin ich einigermaßen froher Hoffnung, dass es doch besser wird. Oder seht ihr das anders?
Ja, ich meine, das Spiel... Ja.
Das so wie Rufen Hennings in der Rückrunde sehe ich nicht.
Ja, aber ich glaube, das Spiel kam Kovnatski halt auch entgegen. Ne? Also die Kickernote 5, die er bekommen hat, ist halt absurd. Also gerade in der ersten Halbzeit, wo halt Union die Probleme hatte hinten, die haben dann ja auch umgestellt auf eine Viererkette von der Dreierkette, was auch eine Anerkennung dessen ist, dass halt in der ersten Halbzeit sehr viel richtig gemacht hat. Da hatte er ja auch dann auch Räume, um mit Tempo auf den Gegner zuzugehen und so, und das sah dann ja schon gut aus. Und ich glaube, dass Kovnatski, das ist jetzt eine doofe Floskel, ne, aber dem wird ein Tor ganz gut tun. Und diese Momente, wo er eben dann nicht vielleicht auf Fink rausspielt in der ersten Halbzeit noch später, der will es jetzt auch ein bisschen erzwingen, das Tor. Er will diesen Torerfolg haben, das kann man ja auch nachvollziehen. Und es tut ihm dann sicherlich, täte ihm gut, wenn er jetzt mal relativ schnell trifft im Januar. Vielleicht gegen Bremen schon.
Ja, gerne.
Weil ich meine, ja, so also viel hat er halt auch nicht gespielt. Ne? Also er ist ja auch viel eingewechselt und ausgewechselt worden. Also so.
Ja, er war ja auch nochmal verletzt und so. Also ist schon...
Aber er ist natürlich irgendwie auch ziemlich anfällig, ne? Also ich glaube, man muss ja irgendwie auch fast davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in der Rückrunde nicht 14, 15 Spiele von Anfang an machen wird, sondern da kommt bestimmt wieder mal der ein oder andere Muskelfaserriss dazwischen. Aber trotzdem, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Personalie, wo man irgendwie auch sagen muss, dass wenn man halt irgendwie sich so ein bisschen wenn man sich halt überlegt, wie könnte die Fortuna halt irgendwie die Klasse halten in der Rückrunde, dann wird es mit Sicherheit, wenn es funktioniert, darüber funktionieren, dass Nana Ampoma halt seine Klasse, die er halt auf jeden Fall hat, irgendwie bei all seinen Schwächen, die er halt eben auch hat und bei seinem risikohaften Spiel, dass er halt irgendwie diese Stärken aber halt in ein bisschen mehr Durchschlagskraft halt irgendwie umwandeln kann und vor allen Dingen, dass halt Kovnatski vielleicht die paar Tore mehr schießt in der Rückrunde, die halt vermutlich Rufen Hennings weniger schießen wird, weil ich glaube, dass der weit nördlich von 20 Toren ankommt am Ende der Saison, das ja, da rechnet wahrscheinlich keiner von uns.
Naja, ich meine, das war ja und Ampoma gut funktionieren und so, also ich finde nur, man sieht jetzt so ein bisschen Ansätze davon, dass das vielleicht in der Rückrunde doch dann auch besser laufen könnte.
Ja, also ich glaube, ich würde dieses Union-Spiel nicht, ich würde das jetzt auch nicht, will das auch nicht überbewerten, weil die Wochen davor waren schon so schlecht, dass ich dieses eine Spiel, ich meine, es ist halt sehr, sehr gut, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Mannschaft mit der Einstellung da rauskommt, dass auch ganz offensichtlich auch die Spielidee funktioniert. Also die Aufstellung von Funkel hat gegen Union gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut, gut geklappt. Und dieses 2-1, obwohl der Schuss dann am Ende halt schon sehr, sehr glücklich war und halt Erik Tommy solche Tore nicht mehr so häufig schießen wird aus der Position, ist es halt auch nicht aus dem Nichts gefallen, dieses 2-1, dieser Sieg, und war schon auch verdient und in Ordnung. Und für die Fortuna. Das ist gut, die drei Punkte nimmt man mit, aber es gibt einfach noch viel zu viele Probleme, die diese Mannschaft mit sich rumschleppt, und da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden, die halt sich schon auch durchziehen durch diese Hinrunde, die es halt sehr, sehr schwer machen wird, in der Rückrunde und in dieser Liga zu bleiben.
Aber ich glaube, was dieses Erfolgserlebnis, das du halt aber jetzt einfach aus diesem Spiel ziehst, sorgt halt zumindest dafür, dass man mit so einem gewissen Grundvertrauen, also gerade auch irgendwie in der Beziehung Mannschaft-Trainer jetzt irgendwie im Winter, glaube ich, genau mit dieser Ruhe, die wir irgendwie eben angesprochen haben, dass man da irgendwie weiterarbeiten wird und vielleicht irgendwie noch versuchen wird, irgendwas zu entwickeln, was man ja irgendwie in der Hinrunde nicht, bisher nicht so richtig geschafft hat. Weil so eine richtige Basis, so ein richtiges Spielsystem, so eine richtige Grundformation, auf die man normalerweise zurückgreift, so das gibt es ja nicht. Aber ja, aber trotzdem, es fällt dann halt eben dieses 2-1 von Tommy, wodurch der ganze Verein jetzt ja irgendwie doch etwas entspannter in den Winter gehen kann.
Ja, das war schon immens wichtig in allen Belangen. Ich meine, der Tommy ist beim Jubel, also musste quasi die Tränen zurückhalten, weil er halt ein Tor geschossen hat. So, das ist schon krass. Also das heißt natürlich auch, dass er sich sehr damit identifiziert, was gerade so abgeht bei Fortuna quasi. Aber ich glaube, was das für ein Druck, quasi diese Drucksituation. Und ja, das ist natürlich jetzt, kann man...
Ich finde, wie positiv, man kann auch sagen, er hat sich schon ein bisschen an sich selber berauscht, war vielleicht von seiner eigenen Großartigkeit ergriffen. Wie ich das gemacht habe.
Das kann natürlich auch sein.
Das ist jetzt ein bisschen das negative Auslegung dieser ganzen Angelegenheit.
Also ich möchte es lieber positiv auslegen. So, das hieße ja nämlich auch, dass dass dann irgendwie so ein emotionales Ding, das kann doch auch ganz viel bewegen dann für alle. Und dann sieht man, wir sind alle in einem, und der Erik weint vor Glück.
Das wird in Tränen auch gar nicht so stark gesehen. Aber
war doch, ich habe das halt auch auf dem Stream geguckt und ich dachte so, wow, okay, das sieht nicht nach, ich juble fröhlich, sondern ich muss mich hier gerade arg zusammenreißen aus. Es ist auch in der Wiederholung nochmal, also in dem, wie heißt das, ja, Zusammenfassung nochmal.
Ja, muss auch, glaube ich, halt wie wirklich sagen. Also ich glaube, wenn am Ende die Fortuna die Klasse halten wird, dann werden wir uns an den Moment auf jeden Fall noch ein paar Mal erinnern. Also das,
oh ja.
Das hat auf jeden Fall das Potenzial, zu einem absoluten Schlüsselmoment zu werden. Ob das letztendlich dann noch so kommt,
dahingestellt. Man geht ins neue Jahr auf dem Relegationsplatz. Ansonsten würde man halt jetzt einen Punkt vor Paderborn auf dem 17. Tabellenplatz stehen. Das fühlt sich anders an, auch für das Trainingslager. Ja. Also es ist schon, man geht in das Spiel gegen Bremen mit einem Punkt mehr als Bremen. Also ich glaube, dass das ein immens wichtiger Treffer war.
Noch eine Frage habe ich dazu an die Stadiengänger. Konntet ihr relativ war angstfrei das Tor feiern. Das war ja irgendwie von so weit weg und so, da sah ja erstmal nicht so aus, als hätte da jetzt irgendwas Irreguläres passieren können.
Ich feiere überhaupt kein Tor mehr. Also, sorry.
Doch, also ich konnte das sehr gut. Ich auch, also ja. Ich habe mich einfach an mein Umfeld auch gehalten und da war keine wahre Angst in der Luft.
Nein. Eher Belustigung, weil während
er wenn man das kann. Also ich habe bei mir ist halt dieser Moment des bei mir ist halt so dieser Jubelausbruch, den man halt früher beim Fußball immer hatte, so das habe ich einfach halt gar nicht mehr so richtig. Also das ist halt, wenn mal irgendwie so mit 50% und dann jubelt man halt 2 Sekunden und checkt dann erstmal nochmal schnell, gibt es irgendwie Diskussionen, was macht der Schiedsrichter mit seiner Hand, hat er die am Ohr und so weiter. Und ja, und jetzt gerade bei diesem Tommy-Tor kam dann irgendwie nochmal dazu, dass man sowieso nicht so richtig ausgerastet ist. Also ich auf jeden Fall nicht, weil ich mir erstmal irgendwie an den Kopf gefasst habe, weil ich sowieso erstmal etwas verärgert war, dass er es aus dieser Position versucht hat. Ich glaube, das war ja bei Jan, der
im
Stadion stand, war es auch so. Wir haben anscheinend beide, wie wir festgestellt haben, dass wir nicht schießen geschrien haben. Auch ein bisschen zu Recht eigentlich, aufgrund der Erfahrungswerte diese Saison, weil ja Tommy wirklich schon sehr, sehr häufig den Abschluss gesucht hat. Und da, als nicht nur ein Bein eines Gegenspielers irgendwie zwischen ihm und dem Tor war, sondern wirklich schon eigentlich der ganze stehende Gegenspieler schon irgendwie quasi auf seinen Zehen stand. Und und zum anderen, weil ich auch wirklich, als der Schuss dann aufs Tor ging, mich auch schon wieder so halb abgewendet hatte, weil irgendwie das sah wirklich aus meiner Position und ich glaube auch nicht nur für mich so aus, als ob der Ball halt eher neben das Tor geht. Ich habe richtig erleichtert dann irgendwie nochmal aufgeseufzt, so ein bisschen, als ich gesehen habe, oh, der Ball geht an den Pfosten, das gibt nochmal eine neue Chance, weil ich dachte, der Ball springt halt ins Feld zurück und dann springt er halt irgendwie irgendwo anders hin und das konnte ich dann nicht so genau sehen wegen den Fahnen.
Aber man konnte dann hören, dass er wahrscheinlich drin war, ja.
Genau, aber so ein bisschen, so ging es, glaube ich, dem Torwart halt auch. Also ich glaube, der war auch ein bisschen überrascht, wenn man sich so seine Körperhaltung anguckt.
Ja.
Ja, und jetzt ist alles anders.
Ja, oder auch nicht. Ich meine, es war halt ein so wichtiger Sieg, gerade angesichts der Tatsache, dass der erste FC Köln sich überlegt, auf einmal zu gewinnen, das für die Fortuna aus vielen Gründen sehr unangenehm ist.
Das mit diesem Trainer, ich finde das wirklich auch fast eine Frechheit.
Fuck unsympathischen Trainer, den die da haben. Gott, ich glaube, wenig Trainer, die ich so unsympathisch finde,
ja.
Markus Gisdol. Ja, toll. Aber gut.
Ja, wirklich sehr unglücklich, dass sie dann eine Fortuna englische Woche spielen. Ja. Also das zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber gut, wir wollen mal nicht so sehr auf die Konkurrenz schauen, sondern vielleicht irgendwie dann eher doch mal auf uns. Und ich glaube, wenn man aus einer Sache, wenn ich jetzt auch gerade noch mal die letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre betrachte, wenn man irgendwie aus einer Sache dann doch irgendwie noch ein bisschen Zuversicht ziehen kann, dann ist das: Friedhelm Funkel gewinnt alle Schlüsselspiele zu Hause. So, das war in der zweiten Liga schon so, als es um den Abstieg ging, als er gerade in der Saison geholt wurde. Gut, in der Aufstiegssaison danach war das ist jetzt natürlich so ein bisschen dahingestellt, aber gerade auch letzte Saison, wenn man sich da nochmal zurückerinnert, immer wenn es ein Spiel gab, wo man dachte, oh, Heimspiel gegen direkten Konkurrenten, das muss man unbedingt gewinnen. Auch unter anderen Vorzeichen, weil man da irgendwie noch weiter über dem Strich stand. Aber damals haben wir, glaube ich, dem Braten noch viel, viel weniger getraut, irgendwie, als es jetzt in dieser Hinrunde war, dass man halt irgendwie eine erstligatauchliche Mannschaft am Start hat. Jetzt hat Funkel halt alle diese Spiele gewonnen. So, und auch immer dadurch, und auch nie glücklich, sondern halt auch einfach immer absolut verdient und mit Überzeugung. Und das war in dieser Saison halt eben auch so, von den 4 Spielen, die man gewonnen hat. Wenn man jetzt mal dieses Freak-Spiel am ersten Spieltag bei Werder Bremen so ein bisschen ausklammert. Es waren dann einfach 3 Heimspiele in 3 extrem schwierigen Situationen, wo die Fortuna halt dem Tabellenende irgendwie entgegentaumelte, jeweils nach schlechten Serien. Und die hat man halt dann gegen Mainz, gegen Köln und gegen Union Berlin gewonnen. Ja. Und es kommen halt eben auch noch einige dieser Spiele in der Rückrunde.
So, und wenn man, zum Beispiel direkt der Auftakt, ne?
Ja, wichtig.
Ja, also, und nein, also ich habe irgendwie noch so ein bisschen, so, also ich weiß nicht, ob ich kann, also gerade Werder Bremen ist halt irgendwie eine Mannschaft, bei der man sich auch gut vorstellen kann, dass die halt nach 5 Spielen in der Rückrunde halt schon gar nicht mehr in der Tabellenregion stehen.
Ja, das stimmt, aber ist trotzdem, also Tim hat bei dem Augsburg-Spiel eben gesagt, wenn er die Winterpausentaste hätte drücken können, dann hätte er sie gedrückt. Jetzt nach dem Spiel mit so Momentum und bei Bremen ist es richtig scheiße. Ist halt sogar ärgerlich, dass das Bremen-Spiel jetzt erst in 2 Wochen kommt.
Absolut. Weil ich glaub,
das wäre ganz gut gewesen. Zu Hause, Bremen, da hätte man sich schon noch einen Sieg, also oder zumindest ausrechnen können, dass man das Spiel nicht verliert.
Ja, und auch, wir wollen nicht zu weit vorweg gucken, weil dann ist alles anders bei den Teams, aber der nächste Heimspielgegner heißt ja dann Eintracht Frankfurt. Bei denen läuft es ja auch nicht so optimal.
Ja. Also scheiß Winterpause. Ja, also ich glaube, ja.
Aber die Winterpause kann ja dazu genutzt werden, neue Spieler zu holen und denen das Spiel von Fortuna Düsseldorf und die Taktik näher zu bringen. Und da gibt es ja schon einige Namen, die so gehandelt werden. Und ich glaube, bei einem wird es schon heiß heute.
Ja, ich glaube auch.
Also ja, ich glaube, ein bisschen ist da ja irgendwie auch die Frage, wenn man jetzt halt Spieler holt, für welches Spielsystem holt man die Spieler? Leider ist ja das, was wir, glaube ich, fast die ganze Hinrunde angesprochen haben, immer noch der Fall. Man hat halt kein festes System entwickelt, man hat halt keine richtige Spielidee entwickelt. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was für Spieler holt man und wofür? Anscheinend ist man ziemlich sicher, dass man auf jeden Fall einen vielseitigen Rechtsaußen braucht, weil, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, die Fortuna ist ja, wenn man den Medienberichten Glauben schenken mag, sehr, sehr weit mit Steven Skripski von Schalke 04, den man wahrscheinlich bis zum Saisonende ausleihen wird. Und ja, auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, was die Verantwortlichen sagen, ist der anscheinend für, ja, eben für die Rechtsaußenposition eingeplant.
Ja, und das heißt auch, dass halt für die Spieler, die jetzt am Sonntag gegen Union nicht auf dem Platz standen, es ganz, ganz schwierig wird. Also wenn dann, also für Tekpetay, Barkok, wenn das ist ja, geht ja die unmittelbar an, auch wenn Skripski, und das ist ja auch ganz gut, auch vorne drin spielen kann als Mittelstürmer, wenn Hennings verletzt ist oder auch mal nicht mehr durchtrifft, für die wird es jetzt eng. Und es ist auch kein Zeichen von Vertrauen, dass die nochmal drehen können. Und ich glaube, das hatten wir auch vor ein paar Wochen schon mal, oder Tim hat das angemerkt, dass Funkel das ja auch gesagt hat, quasi bis zur Winterpause geben wir den Spielern Zeit, die jetzt noch nicht dran sind, um sich zu entwickeln. Und außer Ampoma hat man bei keinem der Spieler, für die das in Frage kam zu dem Zeitpunkt, das Gefühl, dass da irgendwas sich bewegt hat.
Ja, also das ist ja auch etwas, was wir jetzt nochmal besprechen wollten. So generell finde ich, nach 17 Spielen braucht man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, der kommt noch, oder also wenn bisher jetzt ein Ansatz nicht zu sehen ist, dann kann man auch vielleicht getrost davon ausgehen, dass die ein oder andere Verpflichtung jetzt nichts war, wo wir in 2 Jahren nochmal sagen, ach ja, der hatte dann Anlaufschwierigkeiten. Also ich denke da zum Beispiel an tatsächlich auch einen so Spieler, die gar keine Spielzeit bekommen, so wie ein Pledel, der wahrscheinlich keinen Sinn gemacht hat, diese Verpflichtung aus meiner Sicht bisher. Oder natürlich, Herr Tekpetay hat sich bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und wen würdet ihr denn eigentlich sagen, wer war denn die beste Verpflichtung so aus dem Sommer?
Gibt es da 2 Meinungen? Oder?
Ja, wahrscheinlich ist es die Torwartposition, und mit Absprüchen Nana Ampoma könnte noch kommen, oder?
Ja, also ja. Ampoma ist halt irgendwie nur Hoffnung, ist ein Versprechen, aber ja, ich glaube, ohne Wenn und Aber ist es halt auf jeden Fall Zach Steffen, der wirklich ein ganz, ganz starker Rückhalt ist, trotz auch der Fehler und auch der und einiger Unsicherheiten, die er mal irgendwie gezeigt hat. Aber es ist auch im Gegensatz zu Michael Rensing letzte Saison ein ganz, ganz großer Sprung nach vorne. Also ich finde auch irgendwie einfach auch von der Körpersprache, von der Sicherheit, die er irgendwie ausstrahlt.
Die er dann auch der Abwehrreihe mit vermitteln kann, ne?
Ja, da gab es ja sogar mal Gieselmann so ein Zitat irgendwie relativ früh in der Saison von wegen, das ist schon was ganz anderes, wenn man da jemanden hat, der so sicher und ruhig hinten im Kasten steht.
Da hat sich Michael Rensing auch bedankt.
Genau. Ja, brauchen wir gar nicht weiter drüber zu sprechen, glaube ich, dass das eine ziemlich krasse Verbesserung ist.
Naja, ich würde halt, aber da brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn man halt vor Nana Ampoma, würde ich halt Erik Tommy nennen, der halt viel mehr gespielt hat, und bei all dem Negativen, was man über ihn sagen kann, dass er halt sinnlos immer abzieht und dann halt den vor ihm stehenden Gegner auch zielsicher dann trifft, der den Ball dann halt blockt, ist halt Tommy noch irgendwie einer vorne, der schon wichtig war, vieles auch richtig gemacht hat. Bei Ampoma ist es halt so ein bisschen die Hoffnung, die da mitspielt. Bei Tommy würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu holen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch für weniger Geld als Ampoma. Das darf man auch nicht vergessen. Die Fortuna hat schon relativ, sie hat sehr viel für ihre Verhältnisse Geld in die Hand genommen. David Kownacki.
Wir haben ja auch viel eingenommen, Jan, das hast du nicht vergessen.
Oh Gott, ja, die 6,5 bis 13 Millionen Euro von Benito Raman, ja. Und die 1,5 Millionen, die man für Marvin Duksch bekommen hat, wo ich mir gar nicht sicher, Marvin Duksch würde ich ja vielleicht noch mal ganz gerne sehen, eigentlich, ist egal. Aber Kownacki, den hätte ich auch geholt, ja. Nach der Rückrunde war das eine safe Nummer, da will ich jetzt auch gar nicht sagen, hat aber trotzdem Probleme. Hinter den 7,5 Millionen, die er gekostet hat, ist er schon sehr weit zurückgeblieben. Und
ja, vielleicht belastet ihn das halt auch, ne?
Ja. Also ich glaube, das ist halt bei beiden Spielern halt einfach der Fall ist. Ich glaube, wenn du genau für diese Summen dieselben Spieler in andere Bundesliga-Mannschaften im unteren Mittelfeld halt steckst, wo du dann aber einfach nur die Verpflichtung 3, 4, 5, 6 bist und halt irgendwie auch in ein anderes Gebilde halt reinkommst, wo halt nicht gerade die 3 besten Spieler gegangen sind oder verletzt sind, dann funktionieren die halt ganz anders. Also ich glaube halt schon, dass das eben super viel ausmacht. Ob du halt als ein Spieler, der halt einfach, ja, also auch wie Nana Ampoma, der irgendwie aus Belgien kommt und wo dann irgendwie ganz klar ist, du bist halt, ich meine, Kovnatski wurde natürlich verpflichtet, aber war ja eigentlich kein Neuzugang, sondern war ja schon da.
Ja.
Und im Grunde ist halt Nana derjenige gewesen, der die größte Last hatte oder tragen sollte, Luke Bakio und Rahman zu ersetzen.
Ja.
So, also einfach auch in der Perzeption, so würde ich sagen, oder? Also ich glaube, natürlich hat man Kovnatski jetzt zum Sommer irgendwie neu fest verpflichtet, aber der war eben schon da und war auch eigentlich eher für so eine Mittelstürmer- oder Hybridposition eingeplant und nicht für diese und eben nicht als der Ersatz für die beiden Außenpositionen für die Konter.
Ja. Dass Tekpetai nicht so funktioniert, da muss man sagen, das ist halt auch so ein bisschen ein Gamble, ne? Wenn ein Zweitligaspieler, der in der zweiten Liga gewirbelt hat, also es kann halt passieren, dass er nicht einschlägt. So.
Also auch gerade nicht vielleicht im ersten Jahr, wobei ich mir da jetzt, also gerade bei Tekpetai wirklich insgesamt auch relativ unsicher bin, wie viel man ihm irgendwie noch an Spielzeit geben wird, aber auch gerade bei Ampoma, wenn man sich jetzt irgendwie auch nochmal anschaut, wie das zum Beispiel bei Rahman gelaufen ist, Leute, die du halt, die Fortuna halt holt, die so eine Qualität haben, das sind eben Leute, die eben auch noch ganz viele Flaws, also ganz viele Schwächen halt irgendwie auch noch haben, die du halt irgendwie auch als Trainer oder als Trainerteam dann irgendwie erst noch bearbeiten musst, bevor einfach auf einem ganz hohen Bundesliga-Niveau diese Leute halt ihre Leistung bringen können. So, und Rahman hat anderthalb Jahre gebraucht, bis er regelmäßig gespielt hat und unter Funkel eigentlich sogar fast zwei, weil er ja selbst dann jetzt im letzten Jahr erst zur Winterpause so richtig durchgestartet ist. Und wenn du halt solche Spieler holst, die eben diese Qualitäten haben, wie sie eben auch ein Ampoma hat, die man immer mal wieder kurz aufblitzen sieht, wenn du halt solche Spieler holst und die bringen das konstant auf den Rasen und arbeiten halt defensiv stark mit nach hinten und so weiter. Das sind keine Leute, die du für 4 Millionen Euro mal eben zur Fortuna Düsseldorf holen kannst.
Nee, aber bei Ampoma sieht man halt jetzt zum Ende der Hinrunde, dass er sich langsam akklimatisiert hat und da hat man so Hoffnung. Und da sind halt dann schon ein paar Spieler, die meiner Meinung nach, denen man jetzt nach 17 Spielen schon so ein bisschen sagen kann, boah, da bin ich erstmal unzufrieden und mal sehen, was da in der Rückrunde noch so kommt.
Lass also ein Louis Baker Liga zum verleihen. Beispiel.
Also Louis Baker ist halt tatsächlich auch hat er nicht in der ersten Mannschaft gespielt, aber ist von Chelsea London hier rübergekommen und hat auf jeden Fall die Erwartungen aus meiner Sicht nicht erfüllen können.
Ja.
Dass er irgendwie Kevin Stöger ein bisschen vergessen machen kann, nur ein bisschen. Man sollte jetzt auch nicht immer so Spieler und Spieler so 1:1 auf dem Platz ersetzen. Aber das, was man sich von Louis Baker erwartet hat, hat er ja wohl nicht gebracht.
Ja, weil das hast du ja, das könntest du noch anbringen, der hat ja auch schon gesagt, es ist viel zu langsam für ihn hier.
Ja, genau.
Wenn das Spiel schneller wäre, würde er natürlich viel mehr glänzen.
Ach so, okay, verstehe. Ja, dann kommt das vielleicht in der Rückrunde.
Ja. Weil das hat er, genau, er muss sich an den langsamen Bundes... Muss ich an den langsamen Bundesliga-Fußball erstmal gewöhnen.
Ja, ja, aber das sollte er jetzt getan haben. Ich glaube auch gerade Louis Baker ist halt jemand, wo man große Sorge haben muss, ob der in der Rückrunde noch so viel Spielzeit von Funkel bekommen wird.
Spielt nicht mehr.
Wo man einfach auch sagen muss, ja, das ist auch wirklich das ist halt ein absoluter Schlüsseltransfer, der halt aus heutiger Sicht natürlich. Kann das sein, dass er nochmal durchstartet in der Rückrunde, aber aus der heutigen Sicht würde ich sagen, es ist halt ein Transfer, der halt absolut nicht funktioniert hat.
Gescheitert.
Auf einer unglaublich wichtigen Position. Also daher kommt das ja auch so ein bisschen, dass ich Baker halt die ganze Zeit so gehypt habe, weil einfach klar war, dieser Spieler muss funktionieren oder sollte unbedingt funktionieren, weil er halt einfach einer der wenigen Spieler ist im Kader, der Fortuna das geben könnte oder hätte geben sollen, wo man eben bei allen anderen Leuten im zentralen Mittelfeld sicher sein kann, dass sie es eben nicht bringen. Nämlich irgendwie, der halt einfach eine Gefährlichkeit, eine Dribbelstärke, eine Pressingresistenz, eine Schussstärke. So, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie Baker sein Holland gespielt hat zum Beispiel, wo er an mehrere Vereine ausgeliehen war. So, er war, das war auch ein richtig torgefährlicher Spieler, einer, der immer wieder Chancen kreieren konnte, und das hat ja einfach jetzt hier bei der Fortuna gar nicht stattgefunden. So, das merkt man ja auch deutlich, wenn man dann irgendwie auch mal auf die Zahlen schaut, ne? Wie viel was Fortuna an Toren geschossen hat. Bei den Expected Goals ist Fortuna letzter, bei den Expected Points ist Fortuna letzter. Das liegt ja natürlich auch daran, dass man einfach super wenig Chancen entwickelt hat. Und wenn, dann halt meistens, weiß ich nicht, ja, Halbfeldflanke oder Ecke.
Elfmeter.
Und oder Hennings Elfmeter, genau.
Und ein paar sehr schöne Hennings-Tore.
Da habe ich noch eine schöne. Was glaubt ihr bei Flanken allgemein? Auf welchem Platz ist die Fortuna in der Liga?
Menge.
Ja, Quantität. Ihr müsst überlegen, die haben allgemein weniger Offensivaktionen als andere Vereine. Und wie viele Flanken schlagen, also bei Quantität an Flanken in der Liga?
Also absolute Zahlen.
Absolute Zahlen, Fortuna von 18 Mannschaften.
Dann sage ich Platz 3, sage ich.
Das ist ein Vierter.
Ja.
Flanken in den 16er übrigens, das passt, Siebter. Da muss irgendwas passieren zwischendurch.
Viele Tommy-Flanken halt.
Ja, ja.
Oder Jean-Zimmer-Flanken. Oder.
Naja gut, jemand, der für so eine Ecke, die vielleicht auch dann nochmal abgewehrt wird und dann kommt ein Flankenball rein und dann steht er noch vorne drin, prädestiniert wäre Kasim Adams. Was sagt ihr, ist seine Bilanz bisher? Also ist ja auch geholt worden, um auch eine Fünferkette mehr Optionen zu haben mit drei potenziellen Innenverteidigern. Jetzt hat Fortuna die drittmeisten Gegentore bekommen. Und wie ist der Anteil von Kasim Adams da dran? Und was glaubt ihr, wird er in der Rückrunde nochmal zum Stammspieler werden?
Also ich weiß es nicht so genau. Also ich kann mir eigentlich, es könnte halt sein, ich kann mir vorstellen, dass Funke dem halt quasi mitgeben wollte, du bist zu leichtsinnig, so, du machst zu viel Scheiße und findest dich selber zu gut, und deswegen passieren diese Böcke, so, also dass Funke das als eine Art Einstellungsproblem ansieht und nicht als eine Unzulänglichkeit, weil er kann ja durchaus auch sehr gute Aktionen machen. Und dass Funkel deswegen den dann auch einfach mal auf die Tribüne setzt, weil er sagt so, nee, du willst es nicht raffen, so, du kannst dir diese Aktion nicht erlauben, auch wenn die 50-50 gut gehen, ist dann halt die Hälfte davon ein Gegentor, so in etwa. Und dass Funkel da vielleicht wirklich so eine erzieherische Maßnahme jetzt ergriffen hat. Und das würde mich auf jeden Fall darauf hoffen lassen, dass es wirklich so ein Einstellungsding ist und der Funke dem das versucht auszutreiben, dass er irgendwie sich selber überschätzt und dann durchaus nochmal eine Rolle spielen könnte.
Also ich vermute, der Kasim Adams, den wir in der Hinrunde gesehen haben, ist der Kasim Adams, den wir auch in der Rückrunde sehen werden. Okay. Also wenn man sich mal so ein bisschen durchliest, weswegen Hoffenheim ihn ausgeliehen hat, das ist absolut, und weswegen ihn Hoffenheim verpflichtet hat, das ist halt genau das, was jetzt auch in der Hinrunde belegt wird. Und klar kann es sein, dass Adams jetzt irgendwie in der Winterpause so einen Schalter umlegt, aber auf jeden Fall sehe ich jetzt bei ihm über die gesamte Hinrunde weg bei der Fortuna keine Entwicklung, sondern
nee.
Das ist irgendwie alles zu erklären mit, ja, mal gutes Spiel, mal schlechtes Spiel, mal eine Phase mit guter Form, mal eine Phase mit schlechter Form.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe das ja schon vor 2 Wochen mal angemerkt, eigentlich braucht die Fortuna noch einen Innenverteidiger. Da gibt es überhaupt keine Infos zu übrigens, dass da irgendwas gemacht, weil ich glaube halt auch, also ich finde zum Beispiel André Hoffmann hat sich unfassbar gemacht, macht wenig Fehler und so weiter und so fort. Es gibt für mich wenig Gründe, wenn es zwischen Kasim Adams und Hoffmann zu entscheiden gibt, sich für Adams zu entscheiden. Sondern da gibt dir halt Hoffmann halt viel, das du brauchst. Der ist defensiv stark, der kann einen guten Ball spielen mittlerweile. Ist der Spieler, klar, weil er in der Dreikette auch in der Mittelposition gespielt hat und dann die meisten Anspielerpositionen hatte, mit der besten Passquote bei Fortuna. Das Problem ist halt, wenn die Fortuna Dreierkette spielen möchte, dann kommst du, wenn du Weil nämlich die Antwort Robin Bormuth oder Kasim Adams ist nämlich nicht so klar. meines Erachtens nach. Und da kann Adams schon wieder eine Rolle spielen, aber dass er diese Dinger aus seinem Spiel herausnimmt, die halt wie gegen Augsburg oder gegen Schalke war das ganz stark, das sehe ich halt auch nicht. Da bin ich komplett bei Lou. Und eigentlich brauchen sie noch einen soliden Hoffmann-Typen Innenverteidiger. Aber da gibt es ja überhaupt keine
Diskussion. Also. Kurz noch auf zu André Hoffmann, jetzt, weil du das schon angesprochen hast. Wir hatten ja irgendwie mal gesprochen darüber, ob wir uns den Spieler der Hinrunde überlegen und so. Und ich finde auf jeden Fall, André Hoffmann ist für mich so der most underrated Spieler.
Ja, auf jeden Fall.
Meiner wäre es auch gewesen, übrigens. Also,
halt auch von uns natürlich am Anfang. Ne? Du hast da ja schon mal Abbitte geleistet oder was war er? Ja, wir haben uns ja schon mal über diese langen Verträge geärgert. Also ich wünsche mir wirklich, dass der, wenn er weiter so konstant ist, ich meine, ich fand halt wirklich auch, dass der diese Pässe durch die Mitte spielen kann, die halt keiner kann. Der Eihahn kann halt schöne Diagonalbälle spielen und so und der kann halt selber andribbeln. Aber der Hoffmann hat irgendwie auch, also auch ins Spiel nach vorne, auch nach hinten ist er relativ fehlerfrei und so, aber ja.
Aber vor allem aus der Dreierkette raus, ne?
Weil ja,
ja, halt der genau. Freie Mann ist, der irgendwie dann nicht angelaufen wird.
Und ja, klar.
Also ich glaube, wenn er die Pässe spielt, dann meistens deswegen, weil er halt nicht angelaufen wird.
Ja. Ja.
Ja. Ich meine, wir haben eben das mit Baker, da wird ja ein Name nicht so heiß, glaube ich, aber er wird zumindest auf den Gerüchte-Küchenseiten Elvis Rexbeschei von Wolfsburg.
Wir werden das gegebenenfalls noch lernen.
Wir werden es herausfinden. Und wenn ich mir das so durchlese, was der kann oder eventuell auch nicht kann, so viel kann ich da nicht lesen. Es gibt zum Beispiel, das ist immer schlecht, kein YouTube-Highlight-Video. könnte der halt echt ein Spieler sein, den die Fortuna gut gebrauchen kann, weil er hat diese Saison wenig gespielt. Letzte Saison hat er schon mehr Spiele gemacht für Wolfsburg. Ist halt ein eher offensiv orientierter zentraler Mittelfeldspieler, also kann halt diese Position, die Stöger einnehmen kann, ich zweifle stark, ob er sie einnehmen wird, nach einer schweren Verletzung zurückzukommen ist nicht einfach, vor allem zurückzukommen in einen nicht unbedingt funktionierenden Teil einer Mannschaft ist nicht einfach, also es ist ja nicht so, dass da halt schon im Mittelfeld ein Rädchen ins andere greift, sondern es ist eher die Problemzone. Ja. Und da, deshalb sehe ich das halt bei Stöger, also ich hoffe natürlich, dass er halt gut und stark zurückkommt, aber ich sehe nicht, dass er eine zentrale Rolle spielen kann, die er gespielt hätte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre.
Andererseits hat er natürlich mit den gleichen Mittelfeldspielern in der letzten Saison gespielt und da muss man auch sagen, ich glaube, so, wenn du so einen Stöger in der Mannschaft hast, der gerade funktioniert, das nimmt bestimmt auch einiges an Druck von so Adam Bocek oder Alfredo Morales, die natürlich ob ihrer Position dann auch eigentlich gezwungenermaßen auch für Spielaufbau sorgen müssen. Und also vielleicht nimmt das auch eben diesen Druck und man hat dann, der Stöger rennt sich ja eh wieder frei. Also der war ja auch, glaube ich, Laufkönig letzte Saison von Fortuna. Das heißt, der ist auch einfach immer anspielbar und dann kann man halt als Adam Boydomo 4 Meter an vielleicht den Mittelkreis oder sowas spielen oder auch noch vorher und von da dann das Spiel aufzubauen. So, ne? Das ist irgendwie.
Ja, aber also ja, natürlich, theoretisch, aber,
ja, aber dann
ich wäre vorsichtig, das von Stöger zu erwarten.
Nein, genau, das ist ja natürlich die Frage, wie fit er
wieder ist. Deswegen macht halt ein Rexbeschei Sinn, weil der fit ist, weil er Einsatzzeit braucht, wenn Wolfsburg an ihn glaubt und ihn eventuell nicht ganz braucht, dann würde es Sinn machen, den auf jeden Fall zu holen.
Ja, das wobei ich halt, also ich finde es halt schon, ich habe es mir jetzt gerade hier mal angeguckt, beachtlich, dass er wirklich keine Bundesliga-Minute gespielt hat. Deshalb ist es so ein bisschen die Frage, da muss ja der neue Trainer von Wolfsburg, mir fällt gerade der Name nicht ein, eigentlich gar nicht mehr mit ihm planen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob Wolfsburg den nicht auch dann gerne loswerden will, komplett.
Ja, vielleicht gibt es ja wieder so eine Laie mit Kaufoption-Geschichte oder sowas. Sowas könnte natürlich irgendwie Sinn machen.
Also ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr optimistisches Denken ist. Ich glaube, ein Spieler von dem Format jetzt für ein halbes Jahr ausleihen zu können, das ist, glaube ich, das absolut obere Ende von dem, was, was für einen Verein wie die Fortuna gerade möglich ist. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, was ihr euch ansonsten irgendwie so vorstellt, was man irgendwie noch für Leute holen könnte, aber halt jemanden zu bekommen, der halt schon auf Bundesliga-Niveau bewiesen hat, dass er das spielen kann, der irgendwie die Anlagen mitbringt, das ist doch eigentlich schon das absolute Optimum. Ich glaube, dass man, ja, wenn man sich halt bei Wolfsburg im zentralen Mittelfeld diese Saison nicht durchsetzt, das muss halt nicht viel heißen. Also da sind ja wirklich noch irgendwie ganz, ganz andere Leute.
Ja, aber komischerweise hat er halt auch in der Regionalliga Nord, wenn das hier stimmt, nur 3 Spiele gemacht, obwohl er nicht verletzt war. Also.
Naja, das auf der Bank wahrscheinlich. Mhm. Also dann spielt er.
Genau. Hat halt echt keine Spielpraxis seit einem halben Jahr, ne? Aber wahrscheinlich ist es trotzdem, wie der Lou sagt, das Beste, was so auf dem Markt ist. Ist halt auch.
Jetzt muss ich mal gucken.
Ja. Ja, weil ich meine, wenn man halt wirklich jemanden aus der Bundesliga holt, das ist halt wirklich das obere Ende. Sonst kann man kann natürlich dann in die zweite Liga gehen, man kann ins Ausland gehen.
Aber ich glaube, das.
Aber nicht. Da ist dann, ja, das hat man halt ja im Sommer schon versucht, ne? Und da war es ja eigentlich auch noch viel, also da war es ja viel, viel wichtiger eigentlich, weil ja klar war, bei Beretschpitschei könnte man jetzt ja irgendwie noch sagen, wenn man den holt, oder halt jemanden für diese Position mit einem ähnlichen Anforderungsprofil halt irgendwie holt, könnte man ja irgendwie noch sagen, okay, wir bieten dir hier die Chance, dich anzubieten, irgendwie ein halbes Jahr, und du trittst in einen Konkurrenzkampf mit Stöger. Du bist am Anfang vielleicht erstmal gesetzt, aber vielleicht, klar, also jeder, der kommt, muss sich ja auch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn Kevin Stöger für die letzten 10 Spiele halt wieder auf seinem oder auf einem ähnlichen Niveau ist wie letzte Saison, dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man sich allein deswegen auf der Bank wiederfindet. Das ist ja jedem Spieler klar, der jetzt geholt wird im Winter. Das war letzten Sommer aber natürlich ganz anders. Da konntest du in deinem Pitch für diese Achterposition im Mittelfeld halt jedem Spieler sagen, hier, die Position ist bei uns nicht besetzt, so, wir haben keinen Spieler, der das halt wirklich spielen kann. Es ist halt für dich absolut möglich, eine unglaublich tragende Rolle hier zu spielen. Auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr, bis Stöger zurückkommt. Wenn er dann voll zurückkommt, aber selbst dann hätte man sich ja schon irgendwie ein halbes Jahr festspielen können und sich quasi unverzichtbar machen können.
Ja, aber ich glaube, es hat dann halt auch einfach nicht funktioniert. Die haben halt bestimmt genau das gemacht. Also man hat sich ja dann auch noch
Barker. Ja, Baker hat ja gesagt, ich komme.
Ja, genau, das ist ja, ja. Genau, das ist ja der Punkt. Und deswegen ist es halt, also klar, es ist natürlich auch ein bisschen eine andere Position, dass man halt irgendwie dann, also ich glaube, an so einen Spieler wie Retschbitscher hätte man wahrscheinlich angenommen, hätte jetzt im halben Jahr davor nicht gespielt, hätte man wahrscheinlich im Sommer nicht rantreten können und ihm sagen können, hier, du spielst ein Jahr bei uns, weil das wahrscheinlich nochmal irgendwie, also da wahrscheinlich nochmal irgendwie etwas schwieriger, sich dann da mit so einem Verein wie Fortuna Düsseldorf in der Situation irgendwie anzufreunden für ein ganzes Jahr. Ich glaube, jetzt irgendwie nochmal für ein halbes Jahr jemanden holen zu können, ist dann vielleicht irgendwie dann noch mal ein bisschen leichter. Auch wenn man ja mal sagt, im Winter ist es eigentlich schwieriger, Spieler zu bekommen, aber wenn man halt wirklich gar kein Geld hat, ist es, glaube ich, vielleicht sogar einfacher, wenn man dann halt irgendwie immer über diese Leinen geht von Spielern, die halt unzufrieden sind, die gar keine Spielpraxis bekommen haben, wie jetzt ja dann wahrscheinlich auch wie es bei Skripski dann für ihr.
Naja, auf jeden Fall wäre das ein super Duo für jeden Stadionsprecher. Wenn es kommen würde.
Ja. Auch wenn die da immer ganz viele Tore schießen und so,
ja, das Stadion. Ja, genau.
Ja, warten wir mal ab, was die nächsten Tage so passiert, ob da noch was kommt. Sollen wir noch weitere Neuzugänge?
Ja, auf jeden Fall, ich würde jetzt vielleicht irgendwie noch mal ganz kurz das Transferthema dann irgendwie abschließen, weil wir da jetzt auch schon so ein bisschen spekuliert hatten. Ich glaube, weil ja noch mal, es gibt keine Informationen dazu, ob man einen Innenverteidiger holen will oder nicht. Ich glaube und ich fürchte, dass man da einfach keinen holen wird, weil ich ich habe jetzt, glaube ich, mehrfach in den Medien gelesen, dass man insgesamt nur 2 Spieler verpflichten möchte. Es wird halt immer mal wieder geschrieben, dass man halt einen für einen Steven Skripski oder halt irgendwie jemanden für diese Position holen will und dann halt eben den Achter, über den wir jetzt halt schon geredet haben. Das hat auch irgendwie Pfannenstiel gesagt in einem Interview in der Halbzeit gegen Augsburg, dass man 2 Spieler diese Hinrunde, also nach der Hinrunde holen möchte jetzt im Winter und nicht 3, wie es irgendwie, glaube ich, auch schon mal im Oktober oder im November von den Verantwortlichen gesagt wurde. Ich fürchte, auf der Innenverteidigerposition will man dann halt irgendwie mit den bestehenden Leuten halt irgendwie bis zum Ende der Saison durchkommen. Was ich, also ja, was wieder für mich auch ein ganz klares Zeichen dazu dafür ist, dass man anscheinend nicht weiter mit der Dreierkette plant.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist jetzt halt auch die Frage, also ich meine, die hatten ja schon im Sommer nicht ihren Wunsch-Innenverteidiger bekommen. Wen sollen die denn holen? Ja, so, ja. Also,
was soll. Wieder Laien, natürlich. Also, ich meine, es ist ja auch.
Ja, wichtig, aber wo findest du denn jetzt jemanden, der vierter bis fünfter Innenverteidiger ist, der halt definitiv besser als Adams oder Baumut in die Dreierkette passt? So.
Also, vielleicht aber auch. Nee, also gerade wegen der Dreierkette würde ich auch einfach sagen, allein für die Kadertiefe brauchst du noch einen Innenverteidiger. Du hast halt
bestimmt noch einen in der zweiten.
Du hast halt.
Ich guck mal nach.
Ja, bitte.
Ja, also ich weiß es nicht genau, aber ich erinnere mich ja nur gerade an unser Segment, als wir über Schalke 04 geredet hatten, die halt irgendwie, glaube ich, fünf Innenverteidiger hatten, die halt absolut überragendes, also auf jeden Fall oberes Bundesliganiveau hatten. Also irgendwo findet man bestimmt einen. Die Frage ist halt natürlich, ob man die halt begeistern kann, zu Fortuna zu kommen, aber.
Na, mit Schalke haben wir jetzt einen Draht. Die sind uns ewig dankbar.
Die sind uns noch verschuldet.
Wahrscheinlich ist das so eine Klausel, dass man einfach noch 7 weitere Spieler über die nächsten 7 Jahre ausleihen darf oder so.
Aber nur, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Ja, das ist natürlich.
Sehr guter, sehr guter Deal von Schalke. Ausbilderclub.
Ja, ich meine, ihr habt es ja jetzt schon mit der Dreierkette, man kann auch jetzt nicht erwarten, in diesen 2 Wochen Trainingslager oder eine Woche, die es überhaupt ist, dass da wird was entwickelt wird an Spielidee. Aber das wäre halt dringend notwendig. Also Lou hat es eben schon angedeutet, bei Expected Goals, Expected Points, Fortuna Letzter. Wenn man sich anguckt bei diese Defensivstatistiken auch, also Passes Allowed, also wie viele Pässe lässt man eigentlich zu, bis man dazwischen kommt. Beim Gegner ist auch die Fortuna auch letzter. Und das sind alles so Sachen, die nicht an Individuen festzumachen sind, meines Erachtens nach. Und auch, wir haben es jetzt auch schon häufiger gesprochen, dass man einfach nicht genau weiß, wie man als Mannschaft halt Probleme, auf die man trifft, lösen kann. Außer halt einen langen Ball, das macht die Fortuna halt relativ intensiv länger Pässe zu spielen und halt zu flanken, wie blöd. Aber ansonsten weiß ich nicht. Und wenn man halt davon ausgeht, dass statistische Anomalien sich über eine 34-Spieltage-Saison ausgleichen, dann wird halt Ruven Hennings ein Tor noch machen, wahrscheinlich in der Rückrunde. Ja, und lass es mal 3 sein, aber das reicht halt nicht. Die müssen irgendwie das auf mehrere Schultern verteilen. Und klar, Kownacki muss halt da mehr bringen, als er bisher gebracht hat. Und Erik Tommy hat eigentlich schon so, meines Erachtens, so das rausgeholt, was man von ihm erhoffen kann. Die Entwicklung sieht man halt bei Kownacki und halt, ob man nicht aus dem Spieler hinter Hennings noch ein bisschen mehr rausholen kann, wenn man eben nicht mit Oliver Fink spielen will. Weil Oliver Fink ist nicht seine Aufgabe, Tore zu machen, sondern defensiv zu stehen und halt lange Dinger zu verteilen. Aber da sehe ich, das sind die Hauptsorgen, die man haben muss. Und das ist jetzt auch nicht total sophisticated, sondern es ist halt offensichtlich, dass ja. Wenn das nicht irgendwie angegangen wird, dass es halt super schwer wird in der Rückrunde. Weil ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn Ruven Hennings gut drauf ist, der überperformt schon deutlich, hat noch nie so viele Tore geschossen, glaube ich, jetzt mehr Tore geschossen, als er überhaupt in seiner gesamten Erstliga-Zeit schon geschossen hat. Das kann man von ihm auch nicht erwarten. Also er hat seinen Soll ja jetzt schon erfüllt. Das ist jetzt auch kein. Ja. Ne? Man darf ihn dann auch danach nicht für kritisieren, weil es ist halt einfach so. Und da sehe ich schon, also.
Du hast.
So viele Fragezeichen.
Du hast jetzt nochmal gerade kurz über Statistiken gesprochen, dann möchte ich jetzt auch nochmal die Laufleistungsstatistik anbringen. Ich glaube, ich habe den Plan von Friedhelm Funkel verstanden.
Wow!
Und zwar haben wir die Hinrunde beendet mit genau gelaufenen 1893,47 Kilometern ist natürlich klar, was da für eine Zahl angepeilt war.
Ja.
Knapp vorbei und ich schätze, das wären so ein, zwei Siege mehr geworden mit den anderthalb Kilometern mehr. Mhm. Und also da sieht man, wo der Masterplan, also da, ne, da kann man wirklich sehen, der Masterplan war genau das, 1895 Kilometer laufen, anderthalb Kilometer haben gefehlt, das sind zwei Siege, das wäre dann jetzt Platz 14 oder so. Ne? Also,
da wäre man absolut im Soll, ja.
Führender der Tabelle, also Fortuna ist natürlich letzter, Führender der Tabelle ist der SC Paderborn mit sagenhaften, Moment, jetzt darf ich nicht lügen, 150 Kilometer mehr gelaufen in 17 Spielen, roundabout. Also auch das ist eine Statistik, die, glaube ich, nicht nur einfach sich ausgleicht, sondern da muss man was dran tun, dass man...
Das kommt, glaube ich, irgendwie nicht vergessen. Also das finde ich, David, auch nochmal ganz spannend. Fortuna ist halt letzter bei der Laufleistung und da geht es ja auch um absolute Zahlen, glaube ich. Ne? Genau, auf jeden Fall. Fortuna hatte keinen Platzverweis. Also das auch nur mal, so zum im Hinterkopf behalten. Ja. Fortuna hatte keinen Platzverweis und ist halt trotzdem letzter. Und auch gerade irgendwie im Vergleich zur letzten Saison, wo Fortuna da viel, viel besser stand. Ne? Das ist einfach auch ein Bereich, das muss halt besser werden. Also gerade wenn du halt irgendwie da unten stehst, so ist natürlich irgendwie auch ein bisschen so eine Binsenweisheit, aber dadurch, dass man halt irgendwie mehr läuft und irgendwie auch mehr intensiver läuft, so dadurch, das sorgt ja auch dann auch einfach dafür, dass du halt so viel mehr Druck irgendwie hast, also dass du halt irgendwie auch defensiv wieder mehr Zugriff bekommst, weil Fortuna hat ja eben nicht nur diese Probleme nach vorne was zu entwickeln, sondern ist ja auch eben halt defensiv viel, viel schwächer als letzte Saison und ich glaube schon, dass
total. Das
ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt ist.
Aber auch das, was Jan, also wen soll der Ampo mal anspielen? Also es ist sicherlich auch halt am besten Menschen, die sich dann freigelaufen haben. Also jetzt.
Ja. Verrückterweise, ja.
Am besten, das wäre gut. Und wenn das nicht so ist,
am besten noch ein Mitspieler, der sich freigelaufen hat. Vielleicht der auch Flitzer. Einer, der gerade zu den Elf gehört und nicht irgendwie zum Auswechselspieler passen, aber zum Mensch. Ja.
Ja, ich glaube, also was man, ich weiß nicht, aber ich habe ja auch keine Ahnung von sowas, aber was man, also zwei Sachen, die man halt nach vorne verbessern muss, um mehr Tore zu schießen. Also nach hinten muss man halt stabiler stehen und halt unangenehmer den Gegner bearbeiten. Also die Fortuna ist bei gespielte Fouls auf dem 10. Platz, also relativ stark im Mittelfeld. Scheiß
Union Berlin. Und so hält man die Klasse nicht.
So hält man die Klasse nicht.
Nein, das stimmt.
Und zwei Dinge offensiv, wo ich sagen muss, also man muss irgendwie schaffen, man kommt an den 16er und dann nicht in den 16er und daran muss man arbeiten. Die Fortuna hat genauso viele Schüsse von außerhalb des 16ers wie von innerhalb des 16ers. Und das ist bei allen anderen Mannschaften, die um sie drum sind, bei Mainz, bei Bremen, bei Köln, bei Union anders. Die schießen viel häufiger aus dem 16er heraus und nicht so weite Dinger. Und das andere ist, dass man eben über die Mitte stärker kommt, dass man darüber Chancen kreieren kann. Nicht nur Halbfeldflanken, die dann nicht mehr im 16er landen, schlagen, sondern irgendwie, klar, darüber haben wir eben gesprochen, mit Kevin Stöger, Personen, das irgendwie noch zu verbessern. Das sind, glaube ich, Sachen, die man offensiv arbeiten muss.
Also in der Defensive, man sagt ja immer, ja, dann müssen wir besser in die Zweikämpfe kommen. Dann gibt es vielleicht auch, man sagt ja immer so schön, wenn wir schon absteigen, dann wollen wir wenigstens die meisten Karten bekommen haben, damit man sieht, wir haben uns gewehrt. Also mit gelben Karten, aber das liegt dann meistens auch daran, dass man dann zu spät ist, liegt Fortuna ja auch auf Nummer 1. Ja, und die meisten gelben Karten bekommen in der Bundesliga bisher. Und ich meine, vielleicht einfach mal grätschen, die dann zu einem Konter führen und nicht zu einer gelben Karte, wenn man das mal trainieren würde.
Ich glaube, der Olli
ja, der Olli kann das ganz gut.
In Marbella noch mal ein bisschen so Sondertraining machen für die Leute, die noch nicht unter seiner Schule grätschen gelernt haben.
Aber da muss ich auch wirklich sagen, das war, glaube ich, vielleicht auch eigentlich mein Moment des Union Berlin-Spiels. Lange nicht mehr gesehen, aber es gab wirklich eine absolut vorzügliche Fink-Grätsche. Ich glaube, irgendwann in der zweiten Halbzeit am eigenen Strafraum, wo man halt schon wieder während der ansetzt, schon wieder so tief die Luft einsaugt, wenn man halt sieht, wie er jemanden wahrscheinlich total abräumen wird. Aber stattdessen grätscht er halt wieder in seiner unnachahmlichen Art genauso, dass der Ball halt sogar zum Mitspieler geht.
Irgendwie. Überragend.
Und wirklich, also das war auch wieder der Moment, wo ich mir dachte, okay, so die Mannschaft ist wieder halt irgendwie auf dem alten Weg. Ich habe wieder vollstes Vertrauen. Also Finkrätsche ist ja immer ein bisschen wie so ein gefühltes Tor irgendwie. Also, ja,
vor allem ist das halt auch was einen so wirklich seit 10 Jahren irgendwie begleitet und es ist dann auch tragisch, wenn das mal ausbleibt.
Gibt es eigentlich mal, schon so ein Best-of-Grätschen-Video auf YouTube? Müsste ich nochmal recherchieren.
Könnte sich mal jemand dran setzen. Ja. Aber dann nur, wenn Olli Fink hier mit in der Sendung sitzt, dann veröffentlicht das Video.
Also nach dem Klassenerhalt, ne?
Ja, genau. Und was haltet, also so nochmal so als Spielerei jetzt, ohne zu berücksichtigen, dass dann Eierhahn in der Innenverteidigung fehlen würde, was würdet ihr denn davon halten, den ein bisschen vorzuziehen? Jetzt mal gar so im Vakuum.
Nee, halte ich gar nichts von.
Meint er nicht?
Nee, weil er halt, das kann man übrigens auch noch verbessern, mehr Eihahn offensiv diese Möglichkeiten geben. Weil er das nämlich da von hinten raus, das kann er super, ist ein super Innenverteidiger. Ich glaube auch, dass er halt bei Mannschaften, die offensiv stärker wären, dass er noch besser sein könnte. Das klingt jetzt so komisch. Er könnte noch besser sein bei besseren Mannschaften. Das klingt jetzt komisch. Wisst ihr, was ich meine? Der hat, glaube ich, noch so viel Potenzial, dass er bei Fortuna nicht abrufen kann. Ja. Ich hoffe nicht, dass er das halt bei anderen Vereinen tun wird, weil er halt noch länger bei Fortuna bleibt. Aber ich glaube, man kann noch mehr aus ihm rausholen. Und ich finde, er ist genau da richtig, wo er steht.
Na gut. Aber dann vielleicht besser in der Dreierkette, wo er mehr Freiheit hat, nach vorne zu gehen.
Vielleicht ist das Ding,
ja. Ja, und auch sonst, also ich glaube, die Möglichkeit, dass man in der Schlussviertelstunde Eihan mal wieder häufiger den Klaps auf die Schulter geben wird und ihm sagen wird, so, dribbel doch nochmal nach vorne, versuch doch mal irgendwie was, die wird es in der Rückrunde ja auch generell irgendwie häufiger geben, weil man ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal am Ende einer Partie zurückliegen wird.
Oder aus einem Punkt einen Dreier machen wird.
Ja, das ist übrigens eine Statistik, die man, also wir dürfen es nicht verlieren, aber
ja,
dass die Fortuna halt 1-0-Führung aus der Hand gibt, ja, und zwar on gros in dieser Hinrunde. Ja. Das darf man ja, das Problem, bevor man halt von Leipzig, Bayern und allen anderen verprügelt worden ist, war ja, dass man halt
die Führung
eigentlich die Führung verbaselt.
Ja.
Und ja, wenn das passiert, ist natürlich auch dramatisch.
Ja, das ist natürlich die eigene Sache aus der ersten Saisonhälfte gewesen, glaube ich.
Genau, ja, das meine
ich. Aber wirklich absolut eklatant, also ein unglaublich wichtiger Punkt und irgendwie auch fast schon, glaube ich, fast der symptomatischste Punkt der gesamten Hinrunde, weil das irgendwie alles bestimmt hat. Man lag halt wirklich so häufig in Führung, hat halt nichts daraus gemacht. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer das allererste, woran ich irgendwie denke, wenn ich jetzt an diese, wenn ich an die Hinrunde generell denke. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich denke halt einfach an diese ganzen Spiele, die man halt irgendwie in der zweiten Hälfte irgendwie aus der Hand gegeben hat.
Ich denke an Halbfeldflanken.
Also ich glaube halt, das wirft doch mal, wir haben jetzt sehr viel über Offensivsachen gesprochen, wie kann man mehr Chancen kreieren, wie kriegt man mehr Schüsse aus dem 16er hin, aber wenn die in der Hinrunde halt defensiv stabiler gewesen wären, wären sie jetzt nicht auf dem Relegationsplatz. Dann hätten sie nämlich diese ganzen, das ist ja dann jetzt dramatisch, dass diese 11 Tore von Ruven Hennings, also diese völlige statistische Anomalie, diese Überperformance von Ruven Hennings eigentlich zu wenig ausgenutzt worden ist, weil diese 1-0 dann durch schlechte Defensivleistung, die halt in der letzten Saison super waren, dass man die halt dadurch aus der Hand gegeben hat. Und das ist etwas, kann ich ja auch nicht viel zu sagen, aber das auch wenn das halt irgendwie unsexy ist und halt, aber das ist vielleicht eigentlich das, worum es eigentlich gehen muss, nämlich stabil zu sein.
Alles andere passiert vielleicht. Ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich auch das ist, wo Friedhelm Funkel natürlich irgendwie, das sagt er ja auch immer, ne, dass die Defensive stehen muss und so. Und irgendwie, weil es auch so viele Unkonzentriertheiten und sowas immer wieder gegeben hat, hat halt das Konzept auch nicht funktioniert. Und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass die immer schlecht eingestellt waren defensiv, sondern es gab dann immer so kurze Momente, weil es gab oft die Situation, dass man den Gegner eigentlich nicht zu groß Chancen hat kommen lassen oder nicht zu vielen Chancen hat kommen lassen. Und dann die Gegentore gefallen sind nach irgendwelchen Unkonzentriertheiten.
Ja, das 90 Minuten durchzuhalten, ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja. Und ich denke mal, zu Null zu spielen, das werden wir jetzt auch nicht 17 Spiele am Stück oder auch nicht eine Hälfte der Spiele in der Rückrunde sehen. Das heißt, öfters mal halt ein 1:1 noch zu halten, ja. Also zu Null spielst du in dieser Liga halt nicht so häufig. Aber die Spiele, die man dann 1:0 geführt hat, dass man die dann halt nicht mehr verliert, sondern dann halt vielleicht auch nochmal einen Punkt mitnimmt. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Hm.
Ja. Gut. Ja, ich würde gerne eine Frage noch an euch stellen. Ich hatte euch ja schon mal vor, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich glaube genau zur Hälfte der Hinrunde schon mal gefragt, Relegationsplatz, ja oder nein? Wenn man euch jetzt fragen würde, würdet ihr einschlagen? Da war ja die Meinung noch sehr geteilt. Wie sieht denn das jetzt bei euch aus?
Ja, sofort.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen.
Nee, würde ich nicht nehmen.
Okay. Wow, okay. Also ich würde es auf jeden Fall auch sofort nehmen. Aber ja, ist ja schön, dass auf jeden Fall der Tim hier in der Runde
Optimist.
Noch weiter optimistisch bleibt.
Ich wollte noch ganz kurz anmerken, ich habe jetzt bei meinen Recherchen nach einem Innenverteidiger in der zweiten, bin ich auf eine sehr interessante, ich habe leider keinen Innenverteidiger gefunden, der sich jetzt so sofort irgendwie mir aufgedrängt hat.
Dafür nach welchen Kriterien hast du denn geguckt? Nach Größe, oder?
Nach, ob ich den Namen schon mal gehört habe. dafür bin ich aber auf einen anderen alten Bekannten gestoßen. Und zwar wird hier einige freuen, einige Hörerinnen und Hörer sicherlich auch. Herz allerliebst, Oliver Reck hat einen neuen Job gefunden. Er wird neuer Trainer beim SSV Jeddelo 2.
Ah, die spielen manchmal in der ersten Pokalrunde, glaube ich.
Ja, ja, die sind in Niedersachsen letztes Jahr unbekannt. Die waren schon mal bei Freunde.
Aber, okay. aber vor allem wegen dem 2. Das ist
ja genau. Genau. Jeddelo 2. Also nicht bei Jeddelo, ich meine, die kennt man, aber Jeddelo 2.
Ja, es ist tatsächlich auch nicht die zweite Mannschaft von Jeddelo, sondern es ist einfach, der Ort heißt halt auch einfach Jeddelo 2. Okay. Das ist halt so großartig.
Ja. So wie Garzweiler 2, oder was?
Ja, so ungefähr. Ja.
Das ist quasi das Dorf, das von Garzweiler weggeballt wird. Ich glaube, die sind irgendwo in Niedersachsen. Ja.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube, es ist Niedersachsen, ja.
Ah ja.
Sehr schön. Sehr
ja, worauf man halt so stößt, wenn man, wenn man seinen Scouting-Feed nach 19-jährigen talentierten Innenverteidigern durchforstet. Ah.
Also an dieser Stelle schön, dass mal wieder ein Ex-Trainer von Fortuna Düsseldorf Arbeit gefunden hat.
Und um es rund zu machen, möchte ich kurz bemerken, zum Ende der Hinrunde führt im Tippspiel, da kam der freudsche Versprecher, der Tim, im Tippspiel führt er, mit 17 Punkten. Moritz, du bist Zweiter, aber ich bin sehr überrascht, dass du den Relegationsplatz nehmen würdest, denn virtuell hat die Fortuna bei dir nach deinen Tipps die meisten Punkte gesammelt und zwar hätten wir dann 23
Punkte. Ich muss da ein bisschen optimistisch
Also ich werde auf jeden Fall auch in der Rückrunde werde ich halt konstant gegen die Fortuna tippen, damit bin ich jetzt am Ende sehr gut gefahren, mich hier nicht mehr vom positiven Vibe dann irgendwie hier so mitnehmen zu lassen und da werde ich das nur schon mal als Ankündigung.
Wie viele Punkte habe ich Rückstand?
Rückstand 4. Ja. Ein richtiger Tipp. Ja.
Ah, ja.
Gut. Ja. Jan, du hast übrigens der Fortuna ganze 7 Punkte in der Hinrunde zugetraut.
Ja. Zum Glück lag ich falsch.
Ja.
Also ich glaube, wenn man halt so ein bisschen in diesen Momenten nach Augsburg hatte ich das an Friedhelm Funkel zweifelt und dann so muss man sich einfach nochmal die letzten Trainer der Fortuna durchlesen. Und dann wird die Sehnsucht nach Veränderungen durchaus gelindert, muss ich sagen. Ja,
erstmal gucken, wie viele von diesen Menschen noch leben und dann noch, wie viele diese Menschen noch.
Also vor allem auch im neuen Jahrzehnt stabil bleiben. Mit Olli, mit Trainer und dann gegen Werder hoffentlich mit einem guten Auftakt.
Ich denke auch. Ja, das war jetzt einfach auch nochmal ein schöner Magenschlag hier vom Jan. Aber auf jeden Fall, glaube ich, auch absolut on point. Und genau das Gleiche hat sich ja anscheinend auch die Vereinsführung von Fortuna Düsseldorf gedacht und mit Funkel dann direkt nach dem Unionsspiel per Telefon innerhalb von 10 Minuten. Das erfreut einen ja immer, wie solche Entscheidungen ganz fernab von jeglicher Tagesaktualität
getroffen werden. Immer nüchtern von weitem,
ganz den Makroblick. Genau, die langen Entwicklungen und Prozesse werden da halt irgendwie verfolgt.
Soll ich euch sagen,
warum? Man hat den Vertrag verlängert um ein Jahr, allerdings auch nur für die erste Liga.
Ich finde ja interessant Angabe dieser Minuten, wie lange das gedauert hat, das Telefonat. Ich habe überlegt, woran liegt das? Und dann ist mir eingefallen, ich möchte wetten, dass die Fortuna noch einen alten Vertrag mit der Deutschen Post hat und per Minuten abrechnet. 3,50 Mark wird da pro Minute abgerechnet. Und deshalb haben die das sofort verbucht, wie lange dieses Telefonat war mit dem Trainer.
Wahrscheinlich war die Hälfte des Telefonats sah wahrscheinlich auch Friedhelm Funkel, der noch seine Ansichten zu wichtigen gesellschaftlichen Dingen von sich gegeben hat.
Kam ins Plaudern, meinst du?
Ja, wir werden auch im nächsten Jahr alles rund um die Fortuna wieder für euch begleiten und auch mal ins Plaudern kommen. In dem Sinne, ne?
Sofern es halt überhaupt möglich ist, ne?
Ja. Also es gibt ja nochmal.
Es gibt ja auf jeden Fall Schwierigkeiten.
Das Exil verschiebt sich weiter.
Das Exil für Teile des Podcasts zum Anfang der Runde. Also für mich relativ lange Zeit, fast die gesamte Rückrunde und für Moritz halt auch die ersten 2 oder 3 Spiele. Werden wir, falls es möglich sein wird, von einem anderen Kontinent auf die Fortuna blicken. Ja.
Aber wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe. Die Spiele angucken und so.
Genau.
Morgen so 10.
Also aber wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben und das hoffentlich möglich machen.
Auf jeden Fall. Das kriegen wir hin.
Sollen wir noch tippen für das Premium-Spiel
eigentlich? Ja. Ohne Vorbericht? Ja.
Nee, ohne Vorbericht. Also das finde ich unseriös. Also ich muss erstmal gucken, was die Marbella machen und was Bremen in Marbella macht.
Ich wollte noch kurz sagen, ich meine hier Bremen, die haben ja die ganzen Verletzten, aber es ging doch mal immer in diese Verletzten-Statistik, nach Stunden oder Tagen oder sowas rum. Nach Ausfalltagen. Da war die Fortuna auch ganz vorne mit dabei. Also natürlich gibt es Langzeitverletzte, aber eben auch doch immer wieder so kleinere Sachen. Das wird jetzt auch alles besser.
Ja, von daher voll viel Gesundheit im neuen Jahr, viel Stabilität.
Einen guten Rutsch.
Und auf den Klassenerhalt.
Auf den Klassenerhalt.
Bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Macht's gut.